Guten Morgen, Jenny hier. Und nach der letzten Woche mit Wolfgang M. Schmidt geht es heute gleich weiter. Ich war nämlich, wie ich letzte Woche schon erwähnt habe, auf der Frankfurter Buchmesse und habe einige Gespräche geführt. Davon bekommt ihr heute das erste auf die Ohren, und zwar mit Julia Friedrichs zu den Crazy Rich. Und ich empfehle euch ganz, ganz stark, also entweder ihr lest das Buch oder ihr hört das Hörbuch, sucht es euch aus, was euch am besten gefällt, aber führt euch dieses Buch zu Gemüte, genauso wie die anderen Bücher von Julia Friedrichs, die sind alle klasse und die schauen sich mal die menschliche Seite von Leuten in unserer Gesellschaft an, die ganz, ganz oben sind, die in der Mitte der Gesellschaft sind und die ganz, ganz unten sind. Und man lernt sehr, sehr viel über Menschen, unsere Gesellschaft, Ungerechtigkeit, systematische Ungerechtigkeit, vererbte Ungerechtigkeit und alles dazwischen. Also das Gespräch hier heute hören oder sehen ist auch auf meinem YouTube-Kanal in Videoform, denn ich habe extra mit Videokamera selbst aufgenommen auf der Buchmesse, weil das versuche ich jetzt immer mal wieder, meine Gespräche auch in Kameraform aufzunehmen, aber da ist nur Jenny ist, die das alles macht, ist auch immer nur der Gast zu sehen, weil schwierig alles als eine Person dann auch zu deichseln, was jetzt so auch das Videoformat angeht. Ich hoffe, es geht in Ordnung für euch. Also guckt es euch an, hinterlasst Feedback, wenn ihr wollt und folgt auch meinem YouTube-Kanal, würde ich mich sehr freuen. Und zweites Gespräch ist schon eine Weile her. Das war mit Gunnar Hinrichs zu seinem Essay, philosophischem Essay, Abseits des Krieges, erschienen im C.H. Beck Verlag, kann ich auch sehr stark empfehlen, natürlich vor allem das Gespräch hier heute. Das Buch ist nicht für jeden was, kann ich mir vorstellen, weil es ist philosophisch, Nachdenken über den Krieg. Mir hat es gefallen, ich würde es so und so immer empfehlen, aber hört euch wenigstens das Gespräch an, das war nämlich grandios. Gunnar ist ein so toller Gesprächspartner. Und beide Bücher, also Crazy Rich und Abseits des Krieges, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit könnt ihr euch ein wenig von der Shitshow ablenken, die gerade in Berlin abläuft, bezüglich der zehntausendsten gefühlt Ampelkrise innerhalb der letzten 4 Jahre. Vielleicht wählen wir ja schon im März 2025 und nicht erst im September. Kann ja alles sein. Wir finden es raus in den nächsten Tagen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, am 14. November ist die Bereinigungssitzung zum Haushalt 2025. Nagelt mich nicht ganz genau fest. Es muss um den 14. oder 16. November sein. Und wenn das platzt, dann ist die Koalition am Ende, denn dann hat sie keinen Haushalt. Also ja, guckt euch um den Tag herum die Nachrichten an. Und guckt euch am besten auch die Bundestagsdebatte an zu dem Haushalt. Das wird richtig schön knallig. Und weil das alles so knallig wird, ich noch jede Menge Monologthemen in der Hinterhand habe und vielleicht dazu dieses Jahr noch kommen sollte, habe ich euch heute nur, in Anführungsstrichen, diese 2 Gespräche mitgebracht, damit es ein bisschen kürzer ist als für gewöhnlich, also nicht 3 Gespräche, nicht 5 Stunden, sondern nur etwas über 2 Stunden. Und ich hoffe, es gefällt euch. Jede Folge nach Wolfgang M. Schmidt ist immer ein wenig deprimierend. Erstens, weil Wolfgang nicht da ist. Und zweitens, weil sie definitiv weniger Aufmerksamkeit bekommen wird als die mit Wolfgang aufgrund der Tatsache, dass Wolfgang nicht da ist. Aber ich drücke mal die Daumen, dass euch auch diese Folge gefällt, dass ihr auch diese Folge unterstützt, indem ihr sie teilt, empfehlt und weiter liked. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wisst ihr ja, wie es geht. Shownotes, Steady, Überweisung, Wunschliste oder bewerten. Bei iTunes geht das oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich habe festgestellt, dass ich bei Spotify sehr, sehr viele positive Bewertungen habe. Also dafür herzlichen Dank. Und beste Nachricht zum Ende diesen Jahres. Bei Spotify gibt es jetzt meinen Podcast mit Kapitelmarken. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Es muss ein Update oder irgendwas gegeben haben, entweder bei Podigy oder bei Spotify. Aber mein Podcast ist dort jetzt mit Kapitelmarken. Also ich hoffe, alle Spotify-Hörer sind mittlerweile damit zufrieden, dass meine 6-Stunden-Folgen dort auch mit Kapitelmarken sind. Also beste Nachricht überhaupt, weil ohne Kapitelmarken ist dieser Podcast definitiv etwas erschlagend. Deswegen freue ich mich darüber ganz, ganz besonders. Vor allem, weil ich demnächst wieder eine doch sicherlich mindestens 5-Stunden-Sendung haben werde. Nicht, weil ich einen Monolog mache, sondern weil ich mit Albrecht von Lucke rede. Und ich werde versuchen, das so zu portionieren, unser Gespräch, dass ich auch Kapitelmarken dort einführen kann. Aber das wird definitiv die letzte Sendung dieses Jahres dann werden. Und dann habt ihr sehr, sehr viel für die Winterpause, die ich dann immer mache, für die Weihnachtspause, zum Hören und Genießen. Albrecht ist immer ein wunderbarer Gast und ich freue mich immer, wenn er hier ist. Und ja, das ist so, was in nächster Zeit ansteht. Warum ich überhaupt aktuell sehr, sehr wenig zu den Monologen komme, ist die Tatsache, dass ich sehr, sehr viele Gäste habe und diese Woche sogar dann nach Berlin fahren muss, um den Gast sozusagen zu treffen, beziehungsweise mit ihm aufzuzeichnen. Weil Zoom ist ja immer so eine Sache. In Person ist schon besser. Aber das kostet natürlich alles extra Zeit und Geld. Und deswegen habe ich halt auch weniger Zeit für die Monologe, was mir und wie ihr das ja wisst, immer etwas leid tut, weil ich die gerne gemacht habe. Auch wenn sie etwas ausschweifend waren und an einigen Stellen sich immer wiederholt haben. Aber so verarbeite ich bestimmte Aspekte unserer Berliner Politik, unserer Berliner Republik. Und da gibt es eigentlich sehr, sehr viel aufzuarbeiten in letzter Zeit. Ich gucke mal, was ich hier überhaupt noch schaffe an Monolog. Wenn nicht, wie gesagt, wenn Neuwahlen im März sind, wird so und so meine ganze Jahresplanung fürs nächste Jahr völlig über den Haufen geworfen. Weil dann muss das mit den Anfragen für Gesprächspartner für die Bundestagswahl sehr, sehr viel schneller gehen und sehr, sehr anders organisiert werden. Ich guck mal. Aber ich will nicht so viel umschweifen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Julia Friedrichs zu Crazy Rich und Gunnar Hindrichs zu Abseits des Krieges. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Start in die Woche, wunderschönen Montag. Wir hören uns. Bis bald. So, drittes Gespräch. Und Jenny ist schon ganz durchgeschwitzt und ganz fertig. Meine Gästin sieht im Gegensatz dazu natürlich wundervoll aus.
Dankeschön.
Grandios. Genauso wie ihr neuestes Buch, Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen, erschienen im Berlin Verlag. Dort für 24 Euro in analoger Form zu haben. Und die Autorin hält es mal in die Kamera, damit man sieht, wie fantastisch sehr, sie sehr und gerne. Das Buch aussehen.
Ja.
Und zur Transparenz natürlich hat mir der Verlag freundlicherweise ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ich habe es also nicht selbst gekauft. Das verhindert natürlich nicht, dass ich es auseinandernehme. Wobei ich persönlich da nicht viel auseinanderzunehmen habe. Denn ich bin großer Fan von, auch von Julia. Die hat nämlich geschrieben, wir erben genauso wie Working Class und gestatten Elite. Also Julia Friedrichs ist mittlerweile berühmt, berüchtigt, auch bei den Reichen und Mächtigen. Um mal aufzuzeigen, wie reich und mächtig sind denn die verschiedenen Gesellschaftsschichten in Deutschland aktuell und wie groß ist das Problem in der Gesellschaft mit der Ungleichheit. Großer Fan war ich auch der letzten Dokumentation, die auf ARD, glaube ich, lief.
Im ZDF.
Alles öffentlich-rechtlich. Aber muss man, ist das etwas, worauf Journalisten bestehen? Es war das ZDF und nicht die ARD.
Naja, es war halt einfach das ZDF. Insofern, wenn man es schauen will, ist ja wichtig, wo man zu suchen hat. Genau, also ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Breyer die Doku Milliardenspiel fürs ZDF gemacht. Und da findet man sie auch noch.
Sehr gut, aber im Großen und Ganzen geht es auch ein bisschen in der Doku im gleichen Sinne um das, worum es auch in deinem Buch geht. Wir gucken uns mal an, wie leben eigentlich die Superreichen? Und da vielleicht gleich die allererste Frage, wer sind denn die Superreichen und wie reich sind sie eigentlich?
Ja, das Wort Reich ist in der deutschen Sprache leider ein sehr, sehr schwammiges. Wir bezeichnen damit Leute, die gut verdienen, also die irgendwie 3.700 netto als Single haben. Da gilt man als einkommensreich, bis zu den Menschen, die mehrere Milliarden haben. Ich finde es ein Problem. Ich würde von Reichtum immer erst ab da sprechen, wo man aus seinem Vermögen heraus leben kann. Also wo man sagen kann, wenn ich nicht arbeiten will, dann muss ich nicht. Die Grenze ist so ungefähr bei 4-5 Millionen erreicht. Superreich ist man da noch nicht. Superreich, würde ich sagen, ist man sicher ab 100 Millionen. So viel hatten auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe für mein Buch.
Wie ich schon angedeutet habe, hat sich in den letzten Büchern viel um die Frage gedreht, wo ist eigentlich die Ungleichheit in unserer Republik? Und ist ein bisschen schwierig aktuell, weil wir haben ja auch diese Debatte im politischen Raum, die während der Bundestagswahl nächstes Jahr natürlich auch wieder auf uns zukommen wird, wo Politiker aller Couleur uns sagen müssen oder werden, wir müssen nur mehr arbeiten, wir müssen nur mehr leisten und wer genug leistet, der schafft es in dieser Gesellschaft auch aufzusteigen. Gleichzeitig belegt dein Buch Working Class genau das Gegenteil, dass es nicht zwangsweise an der Leistung liegt und dass man, egal wie viel man arbeitet, nicht zwangsweise zum Beispiel in dem Bereich der Superreichen jemals aufsteigen wird.
Ja, das hat mit Arbeit relativ wenig zu tun.
Wenn du dir überlegst, vor dem Hintergrund von Working Class, hast du nochmal ganz anders über diesen Begriff und die gesellschaftliche Ungleichheit in Deutschland nachgedacht? Also gibt es eine neue Perspektive auf die Ungleichheit an sich?
Durch meine Begegnungen mit den Superreichen? Ich glaube, dass auch meine Recherchen mich da immer mehr an den Punkt geführt haben, zu sehen, wo ist denn das wirkliche Ungleichheitsproblem in unserem Land. Als ich angefangen habe, waren meine ersten Recherchen, dass ich mich undercover bei einer Unternehmensberatung beworben habe. Da habe ich gedacht mit Anfang 20, wow, das ist hier die Welt der Reichen und Mächtigen. Da wurde mir ein Vertrag angeboten mit 70.000 Euro. Das fand ich unfassbar viel Geld und habe gedacht, Wahnsinn, da ist man reich. Ich habe mich dann über die Erben, wo es um Millionensummen auch ging, quasi vorangetastet in diese Welt, in der ich jetzt gelandet bin. Und man muss sagen, dass das der Weg der Recherche eigentlich der Weg zum Kern der Ungleichheit ist. In Deutschland ist vor allem die Ungleichheit der Vermögen eine extrem große. Und Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass Vermögen sehr viel stärker vererbt werden als in anderen Ländern. Wir haben wahnsinnig wenig Selfmade-Milliardäre, also wenig Menschen, wo man sagen kann, die hatten jetzt eine geniale Idee, wie zum Beispiel die BioNTech-Gründer, gehören zu den wenigen, wo man sagt, da ist jetzt jemand der eigenen Leistung wegen aufgestiegen, sondern in der Regel sind das Vermögen, die dynastisch organisiert sind. Das ist natürlich was sich eigentlich mit dem Versprechen einer Leistungsgesellschaft nicht wirklich verträgt.
Ich hatte hier auch schon im Podcast zu Gast David de Jong und wir haben über sein Buch gesprochen, Nazi Billionaires auf Englisch und Braunes Erbe auf Deutsch.
Ja, ein extrem tolles Buch, kann ich wirklich jedem empfehlen. Man wundert sich, warum ein niederländischer Journalist herkommen muss, um den Deutschen zu zeigen, dass Vermögen in Deutschland, die lange schon in den Familien existieren, oh Wunder, oft eine Nazi-Verstrickung haben.
Ja, er hat auch einen aktuellen Artikel rausgebracht
Genau. Über
Herrn Kühne.
Ja.
Leider auch auf Englisch. Oh, kleine Unterbrechung. Hintergrundgeräusche. Und da gab es aber auch von deutscher Seite so Attacken gegen ihn. Das habe ich auch schon mitbekommen. So, was machen Sie denn da? Was belästigen Sie den armen Herrn Kühne? Und das ist doch sein Geld und seine Privatsache und alles sowas. Und am Ende des Tages muss man aber vielleicht auch vielleicht für dein neues Buch sagen, eine bestimmte Form von Reichtum ist dann nicht mehr Privatsache, weil es bestimmte Möglichkeiten, Macht mit sich bringt, Politik zu beeinflussen. Und dann ist es eine Frage von einem Problem, das sich für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft stellt. Und ich lese mal kurz aus David de Jongs Buch vor, weil, komme ich gleich zu. 2007 beauftragten die Quants ganz ähnlich wie die Balsens einen deutschen Geschichtsprofessor mit der Aufarbeitung der familiären NS-Historie. Die Entscheidung resultierte aus einer kritischen TV-Dokumentation, die die Verstrickung der Dynastie in die Machenschaften des Dritten Reiches beleuchtete und den Fokus besonders auf die Machenschaften und massenhafte Produktion von Waffen, den Einsatz von Zwangsarbeitern und die Inbesitznahme von jüdischen Unternehmen legte. Das nochmal vor dem Hintergrund, dass wir gerade wieder den neuesten Reichtumsbericht sozusagen erhalten haben, in dem die reichsten Deutschen aufgelistet werden durch das Manager-Magazin und hier die Quants natürlich ganz vorne mit dabei sind. Aber ich habe aus deinem Buch gelernt, einer fehlt mindestens auf dieser Liste.
Ja, gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Breyer haben wir recherchiert und die mutmaßlich reichste deutsche Familie, die hinter dem Pharmakonzern Böhringer Ingelheim steht, die steht nicht auf dieser Liste. Die haben vor langer, langer Zeit erwirkt, dass sie da nicht draufstehen mögen. Um diese Listen wurde lange juristisch gestritten. Der Bofrost-Inhaber hatte gegen die Listen geklagt, gegen die reichen Listen, weil er eben gesagt hat, Reichtum ist Privatsache. Und bis zu der Entscheidung damals des Landgerichts Münchens war auch tatsächlich unklar, ob diese Veröffentlichung in Ordnung ist oder nicht. Das Landgericht hat dann sehr klargestellt, dass eben Reichtum in dieser Dimension keine Privatsache ist, weil da geht es ja nicht um ein paar Millionen, da geht es nicht darum, ob sich jetzt jemand einen Porsche gekauft hat oder die zweite Villa, sondern da geht es eben um Vermögen, was dazu geeignet ist, gesellschaftlicher Einfluss zu werden und gesellschaftliche Macht zu werden. Und da ist es dann eben keine Privatsache mehr, sondern die anderen haben schon das Recht zu wissen, wem weite Teile dieses Landes gehören, weil nur dann können sie darüber diskutieren, ob sie das so haben wollen. Und ich halte es wirklich bei dem Thema für eines der absoluten Kernprobleme, dass uns die offiziellen Daten fehlen, dass wir kein Vermögensregister haben, dass wir keine Transparenz haben. Seit die Vermögenssteuer ausgesetzt ist, wird es von Staats wegen nicht mehr erhoben. Das ist ein gewaltiges Problem und ich würde mir wünschen, wenn eine Sache aus dieser Recherche bleibt, dann zumindest der Anstoß, dass man das doch bitte lösen möge. Auch zum Beispiel führende Ökonomen beklagen das immer wieder und sagen der Bundesregierung, bitte, bitte, ändert das doch. Wir wollen das gerne wissen, wir wollen gern forschen, wir wollen gern wissen, wem gehört das Land.
Ich habe dazu einen sehr guten Clip mal bei der Anstalt gesehen. Da waren die beiden Protagonisten dann unter anderem auch Herr von Wagner verkleidet als Robin Hood. Und die haben sich darüber unterhalten. Also über die Vermögenden wissen wir praktisch gar nichts. Über Bürgergeldempfänger, jetzt heißt es ja Bürgergeld Hartz IV-Empfänger, wissen wir alles. Wir wissen, wie viele Zahnpasta-Dosen sie zu Hause zu stehen haben, wie viele Zahnbürsten, ob jemand im Haushalt ist oder nicht. Da darf jemand vorbeikommen und in die Wohnung kommen und alles überprüfen. Also da gibt es gar keine Privatsphäre. Aber den Reichen und Mächtigen erlauben wir als Gesellschaft und auch als Journalismus Privatsphäre zu haben, weil die sagen ja, nö, das ist ja unsere Sache.
Ich finde, dass jeder ein Recht auf Privatsphäre hat, die Bürgergeldempfänger natürlich genauso wie die Superreichen und ich habe während meiner Recherche zum Beispiel nie darauf gedrängt, lass uns doch zu Hause treffen, weil ich finde, das ist nichts von öffentlicher Relevanz, es ist auch nicht wichtig, mit wem jemand, der sehr reich ist, zusammen ist, was er mit seinen Kindern, was ihm da wichtig ist, sondern es geht bei der Frage der Privatsphäre, ja oder nein, eben um die Frage, dass die anderen ein Recht dazu haben, zu wissen, wie groß ist das Vermögen, wie groß ist der Besitz, wie viele tausende Wohnungen gehören dazu, welche Unternehmensanteile, wie ist der Besitz strukturiert, und eben, was habt ihr denn vor? Wie tickt ihr denn? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr machen mit diesem gewaltigen Besitz, den ihr da habt? Das sind die Fragen, wo ich finde, dass sehr, sehr Vermögende, also Superreiche mit 100 Millionen doch Rechenschaft schuldig sind.
Gibt es einen Unterschied zu deinen anderen Büchern, Recherchen, Art, Interviews zu führen zwischen zum Beispiel der alleinerziehenden Mutter, die in einem 40-Stunden-Job arbeitet und wie du mit ihr geredet hast oder jemanden, der 40 Milliarden auf dem Konto hat?
Eigentlich nicht. Eigentlich versuche ich immer allen Leuten möglichst offen zu begegnen, was bei den Superreichen tatsächlich anders ist, dass auch ich gemerkt habe, wie Geld einschüchtert und wie schwer es ist, dieses Geld auch in langen Gesprächen komplett zu vergessen. Das war was, wo ich mich auch teilweise über mich selbst geärgert habe, dass ich mich gefragt habe, warum gelingt mir das denn nicht? Ich glaube, das wohnt aber einfach diesem Geld inne, weil es so große Summen sind, die man sich kaum vorstellen kann. Das sind Beträge, die kann man, da denkt man schon ewig darüber nach, wenn dann einer sagt, ich bin zwölfstellig, dann sitzt man da und denkt so, ach krass, was heißt das denn jetzt? Welche Summe ist es denn? Und dann hat man die Summe aufgeschrieben und dann kann man sich trotzdem nicht wirklich vorstellen, was diese Summe bedeutet. Insofern war das tatsächlich anders und ich habe auch gemerkt, dass auch reiche Menschen oft gewohnt sind, ihr Gegenüber zu kontrollieren, zu wissen, das macht jetzt, die machen das, was ich möchte. Insofern glaube ich schon, dass man manchmal vorsichtiger vielleicht fragt, vielleicht ein bisschen scheuer, ein bisschen devoter. Aber das ist der einzige Unterschied. Ansonsten finde ich, haben alle Menschen, die sich mit Journalisten treffen, zu langen Gesprächen das Recht, auf Augenhöhe freundlich behandelt zu werden. Und da würde ich da jetzt keinen Unterschied machen.
Guter Hinweis, ich komme gleich mal auf deinen Anfang des Buches drauf zu sprechen, weil ich hatte da so einen Gedanken im Hinterkopf, als ich das gelesen habe. Ich sammle in einem Ordner Anekdoten über einzelne Boote. Da geht es zum Anfang vor allem um mega super Yachten.
Jawohl.
Die über die Roma, bei deren Ausstattung die Gattin des Eigners einen ganz besonderen Wunsch geäußert hatte. Die Oberflächen der Möbel sollten mit Rochenhaut bezogen werden. Die Hersteller schwitzten, aber schafften es am Ende, die Möbel in Fischleder einzufassen. Als dann aber die Gattin und der Eigner zur Abnahme kamen, gefiel ihr die besondere Deko so gar nicht. Der Rochen musste ab, neues Leder aufgezogen werden. Über die Savannah, die ein ganz besonderes Feature hat. Das Fenster ihrer Nemo-Lounge liegt zum Teil unter Wasser. Liegt das Schiff vor Anker, so lese ich, gehört es zu den Aufgaben der Crew, in einem Meerjungfrauenkostüm zu schlüpfen und zum Amüsement der Gäste vor dem Fenster vorbeizuschwimmen. Ist das bei diesen besonders Reichen und Mächtigen so ein Ding, Machtspiele auszuüben über diese Art von besonderen Wünschen und Aufgaben an die Crew, die Arbeitnehmer?
Ich denke schon. Ich habe das ja auch selber erlebt, diese Freude an Machtspielen. Ich habe ja zum Beispiel auch Theo Müller, den Molkerei-Milliardär, um ein Interview gebeten und bekam dann zu meiner Überraschung ein Päckchen von ihm, in dem ein Buch lag, eine Abhandlung von einem Ökonomen, 100 Jahre alt, 500 Seiten dick, mit der Aufforderung, ich sollte das lesen und verinnerlichen, dann würde er ein Interview mit mir führen. Ich habe das Buch gelesen, habe mich dann, es war sehr, sehr zäh, habe mich dann brav gemeldet, gesagt, ich wäre jetzt durch, wir könnten reden. Und dann war von einem Interview keine Rede mehr. Und da denkt man natürlich schon, was soll das denn? Warum sagst du nicht einfach nein oder sagst gar nichts? Es gab viele Momente dieser Art, wo man eben gemerkt hat, die Machtausübung ist was ein bisschen auch dazugehört. Wo es hier und da auch eine gewisse Freude dran gibt.
Weile?
Das kann gut sein.
Hast du noch was zu sagen zu diesem Buch, das du lesen musstest? Jetzt hast du die Möglichkeit, du konntest es ja im Interview nicht tun.
Nee, ich glaube, das Buch hat schon genug Zeit in Anspruch genommen. Es muss nicht weiter besprochen werden. Es hat seine Zeit gehabt.
Wenn wir uns so über diesen Reichtum der Superreichen, also das nochmal vor Augen führen und auch diese Ungleichheit in unserer Gesellschaft, das soll ja immer Ansporn sein, mehr zu leisten, mehr zu tun und selber superreich zu werden. Gibt es diesen Anspruch, Ansporn real noch? Also ist der noch irgendwie der Realität verbunden? Oder ist es nur noch unfair und einfach nur wie der American Dream, wie in so einem Hamsterrad etwas, was man nie erreichen wird?
Also interessanterweise hat ja dieser Wunsch, reich zu werden, total Renaissance. Also es ist total in, wenn man bei Social Media sich anschaut, wie viele Menschen da mit dem Versprechen, ich mach dich reich, ich verschaffe dir ein passives Einkommen, du musst nicht mehr arbeiten, wie viele Kurse es da gibt, wie viele Coaches es da gibt und was es für ein Trend ist. Zuletzt auch die Manifestation von Reichtum, also denk nur oft genug an Reichtum und dann wirst du auch reich. Das ist ein großer Markt und ein großes Segment. Ich bin da auch während der Recherche so ein bisschen versackt in diesem Rabbit-Hole. Und man muss natürlich sagen, dass es total absurd ist, dass es diesen Trend gibt, weil er deckt sich überhaupt nicht mit der Wahrscheinlichkeit, auf diesem Wege reich zu werden. In Deutschland wird vor allem bei den ganz großen Vermögen ein Großteil vererbt. 70% der Milliardäre haben ihr Vermögen auch vererbt. Das heißt, wenn man über den Willen versuchen würde, reich zu werden, müsste man erreichen, dass man im Zeugungsakt sich quasi in ein reiches Spermium verwandelt. Das ist die größte Wahrscheinlichkeit, reich zu werden. Insofern zeigt aber, glaube ich, dass dieser Traum weiterhin so groß ist, zeigt, wie sehr das erstrebenswert ist. Der Luxus-Lifestyle, gerade der Superreichen, ist was en vogue ist, auch gerade durch Social Media. Wir wissen gerade von jungen Menschen, dass sich viele verschulden, um an diesem Lifestyle irgendwie ihren Krümelchen abhaben zu können. Also das ist eine ganz komische Melange aus dem ganz, ganz großen Wunsch, dass das klappen könnte, der tatsächlich ungestillt ist und ich glaube fast größer. Also die Beschäftigung mit Geld, auch gerade bei jungen Menschen, ist im Moment sicher größer, als sie es vor 20 Jahren war. Also der Traum lebt. Er ist aber unwahrscheinlicher wahr zu werden, als er es auch vor einer Generation noch in Deutschland war. Und das ist natürlich auf Dauer ein Problem, wenn man so viele enttäuschte Träumer dann hat.
Wir sind ja auf der Buchmesse und ich sehe hier viel auch Blogger, Social Media. Ich gehöre ja auch in den Bereich. Ja, also ich bin ja auch auf sozialen Medien unterwegs. Ich versuche meinen Content dort auch unterzubringen. Aber es beschäftigt mich nicht 24/7, ja. Mein Geld verdiene ich ja Gott sei Dank woanders. Und bezahlt durch Miete und Essen. Aber ich sehe schon, dass vor allem in dieser jungen Generation der Wunsch da ist, über diese sozialen Medien und Kanäle sich einen Unterhalt zu verdienen, der über das, was wir vielleicht als normales Einkommen empfinden, weit hinausgeht. Und dann gibt es diesen berühmt-berüchtigten mittlerweile auch Podcast- und YouTube-Kanal. Ich habe jetzt den Namen vergessen, der ist vor einigen Monaten durch den Blätterwald sozusagen in den Medien gerauscht, wo zwei Männer sich darüber unterhalten, wie schlimm doch alles in Deutschland ist und Hochsteuerland. Der eine wohnt in Dubai und schwärmt davon, dass es ja so toll ist, dass man da keine Steuern bezahlen muss, und geben dann Anlagetipps für ihre Zuschauer und Zuhörer. Und da sieht man auch ganz leicht, wie junge Menschen auf diese Idee hereinfallen, ja, dass man schnell reich wird, aber eigentlich werden nur die beiden reich. Und das ist...
Wenn überhaupt, also...
Ja, ich glaube aber auch, dass das ein Phänomen, das damit zusammenhängt, wie ungleich mittlerweile die Gesellschaft geworden ist und wie frustriert Menschen auch am unteren Ende der Gesellschaft mit der Situation sind, dass sie es niemals schaffen werden, selbst wenn sie 40-Stunden-Job haben, reicht es ja gerade so, um Miete zu bezahlen, Essen. Selbst ich kann mir einen Urlaub irgendwo fernab von Balkonien auch nicht mehr leisten. Und ich verdiene nicht schlecht, zum Beispiel, wenn ich das mit meinen Eltern vergleiche. Und das ist etwas, was ich glaube, was auch in den nächsten Jahrzehnten unsere Gesellschaft in unruhige Fahrwasser bringen wird. Gibt es etwas, was auch die Reichen und Mächtigen beunruhigt, wenn sie auf diese Ungleichheit schauen? Ich meine, sie müssten sich ja theoretisch Sorgen machen, dass irgendwann mal jemand mit einer Mistgabel und einer Fackel vor ihren Toren steht.
Es gibt unter den Superreichen etliche, die sich Sorgen machen. Und das ist mir auch total wichtig, dass man, dass einem klar wird, dass auch reiche Menschen mit allen Eigenschaften sind, die Menschen haben. Und ich habe wahnsinnig schlaue und nette und reflektierte Superreiche getroffen, die sich all diese Gedanken auch machen. Ich glaube, dass das was wäre, auf das man total aufbauen könnte. Weil natürlich in Deutschland im Moment es sehr gut sich leben lässt als reicher Mensch. Man muss nicht in einer abgeschotteten Wohnanlage leben und seine Kinder mit gepanzerten Fahrzeugen zur Schule bringen. Man kann sich frei bewegen. Man hat einen funktionierenden Rechtsstaat. Man weiß, dass das Eigentum im Prinzip geschützt ist. Das sind Dinge, die viele Reiche auch sehr, sehr wertschätzen. Und ich glaube, dass es da durchaus etliche gäbe, wo es eine Bereitschaft zu einer Art New Deal gäbe, dass man sagt, lasst uns das doch gemeinsam erhalten. Ich habe zum Beispiel mit Harald Christ gesprochen, der zu den wenigen Aufsteigern im Club der Superreichen gehört. Der kommt aus Worms, hat bei den Stadtwerken eine Lehre gemacht. Und der sagt zum Beispiel, dass er seinen Bekannten, die über die Steuern in Deutschland klagen und dann eben von Ländern wie Dubai schwärmen, dass er denen immer sagt, na dann viel Spaß in der Autokratie. Weil wir müssen ja wirklich sehen, was haben wir hier? Wir haben ja was zu verteidigen. Und das sehen auch viele Vermögende so. Und ich glaube auch deshalb, dass es falsch ist, zu vermuten, dass die alle weg wären, wenn es hier eine Art der Vermögensbesteuerung gäbe. Das
vor
ist
allem,
ja immer die Erzählung.
Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass vieles dieser Vermögen auch in Immobilien steckt und die kannst du nicht einfach
genau.
so in den Koffer packen.
Genau, aber auch Reiche sind keine Inseln, sondern sie haben Freunde, sie haben ein soziales Umfeld, sie leben wirklich viele gerne hier. Also zum Beispiel Thomas Preer, der mutmaßlich reiche Kölner, mit dem wir geredet haben, der hat gesagt, ich bin Rheinländer, ich bleib im Rheinland, egal quasi was passiert. Und darauf ließe sich aufbauen. Und ich glaube, die Politik müsste nicht so hasenfüßig sein, wie sie es ist.
Guter Einwurf, guter Stichpunkt. Im Buch geht es ja auch sehr viel darum, dass Reichtum, Vermögen ein Privileg ist, das andere Privilegien mit sich bringt. Unter anderem natürlich, dass Geld Macht bedeutet. Und am Anfang gehst du ein wenig darauf ein, wie reich unter anderem auch unser jetziger Kanzler und unser zukünftiger Kanzler sein werden. Ich habe da dieses ganz furchtbare Interview gesehen von einer Bildreporterin mit Friedrich Merz, die ihn praktisch dieses ganze Interview lang angehimmelt hat. Und sie sind dann darauf zu sprechen gekommen, dass Friedrich Merz ja aufgrund von dieser Neiddebatte jetzt sein Flugzeug verloren hat. Und Friedrich Merz war ganz traurig und hat gesagt, na, in den USA wäre das ein großer Vorteil im Wahlkampf gewesen. Aber in Deutschland neiden sie einem das alles. Zwei Punkte dazu, also als Frage. Ist es ein Problem für deutsche Politik, dass Politiker selber reich sind und es nicht reflektieren? Und zweite Frage, wie mächtig sind Vermögende im politischen System eigentlich? Also was können sie alles bewegen oder verhindern?
Also das, was Olaf Scholz und Friedrich Merz über ihr Einkommen und ihr Vermögen gesagt haben, dass sie sich irgendwo in der oberen Mitte verorten, ist überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern total typisch für das schiefe Bild, was Vermögende von der Verteilung insgesamt haben. Es gibt Studien dazu, dass alle Vermögenden in die Mitte neigen, also dass sie sich in der Mitte verorten. Und natürlich sind homogene Eliten, also wenn man jetzt sagt, nur Menschen, die eher aus vermögenden Gruppen können, die machen miteinander Politik, das ist dann ein Problem, weil sie natürlich die Normalität verrücken, weil sie denken, ach ja, so wie wir leben, leben ja alle. Und es gibt keine Probleme. Also man führt ja oft mit Vermögenden Gespräche und dann heißt es, es gibt ja keine Armut in Deutschland. Gibt's ja nicht. Weil es ja auch für sie und für ihr Umfeld stimmt. Und deshalb ist das, was die beiden gesagt haben, kompletter Durchschnitt für sehr, sehr wohlhabende Menschen.
Wenn ich genug Geld habe, kann damit einfach nur nicht richtig umgehen.
Genau, man würde sich natürlich von Politikern da eine andere Reflexion wünschen und würde sich erhoffen, dass sie selber da treffend sich einschätzen und sagen, nein, nein, wir sind sicherlich im oberen, in der oberen 2, 3, 4% der Bevölkerung untergebracht. Haben Vermögende Einfluss auf die Politik? Ja, natürlich, sicher und auf jeden Fall. Ich habe im Buch zum Beispiel den Fall von der Familie Stoschek aus Coburg beschrieben, die ja, glaube ich, in seiner Kleinheit ein sehr typischer Fall ist. Die wollten, dass nach ihrem Opa eine Straße benannt wird in der Stadt. Der Stadtrat hat gesagt, lieber nicht. Der hatte in der Nazi-Zeit nicht nur gute Phasen. Lassen wir lieber. Dann hat der Herr Stoschek gesagt, dann kann ich ja zum Beispiel mal meine Spenden an die sozialen Einrichtungen in der Stadt zurückziehen. Oder ich kann mal darüber nachdenken, ob mein Betrieb auf Dauer hier bleiben soll. Und am Ende wurde die Straße doch nach dem Opa benannt gegen, also der Zentralrat der Juden war empört darüber. Das zeigt im Kleinen, wie dieser Einfluss funktioniert. Jenseits von all den Dingen, über die wir immer so viel reden, Parteispenden und so weiter, das kommt natürlich noch on top. Sehr viele reiche Spenden an Parteien, aber ich glaube, sie bräuchten es gar nicht, weil einfach das Geld, was du im Rücken hast, dem, was du willst, so eine große Power verleiht. Und wenn man anruft beim Bürgermeister und ist sauer, dann macht es einen anderen Eindruck, wenn ein Milliardär anruft, als wenn er sowieso anruft und einfach sagt, ich bin sauer. Und ich verstehe da auch die Politiker, weil sie auch wissen, da hängt jetzt viel mehr dran, wenn der sauer ist. Da kommen Probleme auf mich zu. Und deshalb denke ich, dass wir darüber reden müssen, dass eine bestimmte Ballung von Reichtum sich mit der Demokratie per se schlecht verträgt, egal welche Regeln wir da aufstellen, weil es einfach Einzelne so viel größer und mächtiger macht als den ganzen Rest.
Was mir dabei immer wieder in den Sinn kommt, ist der Cum-Ex-Skandal und auch der Skandal, der sich um Olaf Scholz dann entsponnen, weil er als Bürgermeister damals von Hamburg dem Bankier Termine sozusagen spontan gewährt hat, weil wenn man reich und mächtig ist, kann man schnell zum Bürgermeister gehen, und was ja eigentlich der Ministerpräsident ist. Und wenn ich mir überlege, ich könnte nicht beim Büro von Herrn Woidke, meinem Ministerpräsidenten in Brandenburg, jetzt anrufen und sagen, ich möchte jetzt gerne mal einen Termin haben, und das passiert sofort. Ganz im Gegenteil, ich sehe Herrn Woidke vielleicht einmal, wenn er zu Wahlkampf irgendwo im ländlichen Raum unterwegs ist.
Genau, also Geld verschafft Zugänge, verschafft Nähe. Mir haben Vermögende gesagt, mit egal wem, ich kriege einen Termin. Wenn ich es wirklich will, dann schaffe ich das. Und die Drähte sind kurz, und einer meiner Hauptgesprächspartner hat mir ja sogar erzählt, dass ihm quasi Politiker angedient werden. Also dass gesagt wird, willst du nicht mal mit dem und dem reden, erzähl dem und dem doch mal, was du möchtest. Und natürlich sind diese Zugänge Gold wert. Also das ist kann sich jeder vorstellen, dass wenn man erzählen kann, was einem wichtig ist, dass das einfach ja sehr hilft.
Du bist ja Journalistin. Kannst du verstehen, dass jemand wie ich, ich sage jetzt nicht, wo ich arbeite, weil sonst kriege ich Ärger, aber ich bin besonders frustriert, wenn es um solche Skandale geht. Über den anderen werden wir sicher gleich noch reden, aber nochmal zu Herrn Scholz. Diese Cum-Ex-Skandale, wo ich das Gefühl habe, dass es teilweise auch journalistisch in Berlin ein bisschen totgeschwiegen wurde, und unter der Hand erfährt man so, ja, Journalisten wollten ja jetzt nicht so genau kritisch nachfragen, weil die AfD ist ja im Hintergrund, und wenn wir besonders kritisch gegenüber dem Kanzler sind, dann wird das noch ein größerer Skandal und dann hat bloß die AfD was davon, während wir gleichzeitig niemals, wenn das so verschwiegen wird, niemals zum Kern des Problems durchdringen, nämlich, dass es hier ein Ungleichgewicht zwischen den Vermögenden und den Mächtigen gibt, die viel mehr Zugang zu Politik haben, woraus sich dann diese Skandale am Ende des Tages erst ergeben. Denn im Kern ist auch Cum-Ex erst möglich geworden durch den Einfluss bis an Ministerien durch die Reichen und Mächtigen.
Ja, aber ich finde gerade Cum-Ex hat ja gezeigt, dass der aufklärende Journalismus funktioniert und wie wichtig und wie wesentlich er ist. Da haben ja Kollegen wirklich unfassbare Recherchearbeit geleistet und gegen größte auch juristische Widerstände, ich denke da an Oliver Schröm zum Beispiel vom Stern, ihre Recherchen durchgefochten und gesagt, nein, das muss man wissen, wir müssen das jetzt veröffentlichen. Deshalb genauso wenig wie es die Reichen gibt, gibt es die Medien, und es gibt gerade beim Cum-Ex ist es ein Skandal, den wir dank der extremen emsigen Arbeit einiger Investigativjournalisten, von dem wir überhaupt erfahren haben. Wir wissen, wie unfassbar aufwendig diese Recherchen sind. Wir wissen auch von Frau Brohilker, die ja Staatsanwältin, wie mühsam, die jetzt nicht mehr Staatsanwältin ist.
Und da würde ich auch fragen, sagt, was ist denn das genau, für ein Bild in unserer Gesellschaft?
Genau, weil sie sagt, die Kleinen hängt man, die Großen, an die Großen kommt man schwer ran. Aber wir sehen ja auch da, wie mühsam.
Und dann wurde sie
sozusagen,
jetzt wird sie verklagt von demjenigen, den sie untersucht hat.
Genau, aber das zeigt ja eben, wie heftig diese Kräfteverhältnisse sind Und wir wissen ja, also Cum-Ex hat sowohl für die recherchierenden Journalisten als auch für die Staatsanwaltschaften beschäftigt, die jetzt seit Jahren. Währenddessen gibt es ganz viele andere Steuermodelle, die nicht recherchiert wurden, die nicht aufgedeckt wurden. Und man ahnt den Aufwand, den auch das wieder bedeuten würde. Das heißt, wir dürfen gar nicht erst quasi diese, also es ist ja wie ein Katz-und-Maus-Spiel, wo sowohl der investigative Journalismus als auch der Steuerstaat in Wahrheit ja gar keine Chance hat. Weil in der Zeit, in der wir uns jetzt alle mit Cum-Ex und Cum-Cum-Ex, mit dem wir uns kaum mehr beschäftigen, aber beschäftigen, entstehen ja schon wieder neue Modelle, die längst wieder neue Moden sind, von denen vielleicht niemals jemand erfährt. Das heißt, die einzige Chance wäre, durch eine Vereinfachung und Verklarung des Ganzen eben diesen Sumpf der Gestaltungsmodelle vielleicht generell trocken zu legen.
Wo wir gerade dabei sind, wer hilft denn den Vermögenden und Mächtigen dabei, ihr Vermögen zu bewahren?
Ja, diese Industrie der Vermögensverteidiger, wie sie genannt werden, oder der Ritter des Reichtums, die man in Family Offices und in Vermögensverwaltungen findet, ich glaube, deren Bedeutung ist gar nicht groß genug einzuschätzen. Ich hatte in den Gesprächen teilweise das Gefühl, die haben oft ein größeres Interesse, diesen Reichtum zu verteidigen, als die Reichen selber, die mir manchmal erzählt haben, ah, dann sagt mir das Family Office ganz stolz, wie wir das Geld jetzt wieder vermehrt haben, und mich interessiert es aber gar nicht so sehr, weil ich habe eh genug. Aber diese Welt dazwischen ist natürlich eine, die davon sehr, sehr, sehr gut lebt. Da werden gute Gehälter gezahlt. Mir wurde erzählt, bis zu vierstellig pro Stunde für einen Steuergestalter. So Steuermodelle, die kosten dann schnell sechs- oder siebenstellige Summen. Und das Tollste für einen Steuergestalter ist natürlich, wenn ich so ein kompliziertes Konstrukt baue, um das Vermögen einer reichen Person, dass nur noch ich das verstehe und niemand anders selbst, dann ist es natürlich quasi eine Gelddruckmaschine für immer, weil auch der reiche Mensch im Prinzip von mir abhängig ist, weil er gar nicht mehr versteht, was ich mit seinem Vermögen da gemacht habe. Diese Industrie ist extrem wichtig. Sie trennt meines Erachtens die Mittelreichen von den sehr, sehr Reichen. Also wer einen Family Office hat, also ein Büro, das sich ausschließlich um dein Geld kümmert, der gehört sicher zu den Superreichen. Und ich glaube, sich mit dieser Industrie mehr zu befassen, wäre total wichtig. Umso irritierter, verwirrter war ich, als ich auf einer Konferenz dieser Industrie war und da eine sehr hohe Beamtin aus dem Finanzministerium sprach. Und sie tat es auf eine sehr kumpelhafte, verbrüdernde Art und Weise. Ja, und das war was in puncto Nähe, wo man dachte, okay, so soll es tatsächlich eigentlich ja nicht sein, dass das Finanzministerium, was dazu da wäre, Regeln zu schaffen, die dieses Schlupflochen und Gestalten vermeiden, jetzt hier steht und quasi mit denen sich verbrüdert.
Ja, und dann am Ende sogar noch sagt, also haben Sie keine Angst, da gibt's Möglichkeiten, ich kenne die. So nach dem Motto, wir werden noch drüber reden, wo die ganzen Schlupflöcher sind, die Sie dann ausnutzen können, damit Sie den Staat bescheißen können, für den ich arbeite. Und es widerspricht auch im Kern allem, was jemand, der Finanzwirt lernt, jemals beigebracht bekommen hat.
Genau, aber es ist absolut kein Einzelfall. Wir haben uns das genau angeguckt, dass in dem Finanzministerium gerade in dieser Abteilung, die für die Besteuerung von für vermögensbezogene Steuern zuständig ist, die Zahl der Nebentätigkeiten sehr, sehr groß ist. Und auch diese Beamtin war nicht nur auf dieser Konferenz, sondern war auf vielen Konferenzen, und ich habe da eine sehr große Vertrautheit zwischen ihr und den Beratern erlebt. Sie hat zum Beispiel gesagt, ich habe mal für sie Informationen zusammengetragen. Und das ist natürlich ein Service, den normale Steuerbürger nicht bekommen. Also bei mir hat sich noch nie jemand aus der Finanzverwaltung gemeldet und gesagt, ach, ich habe mal für Sie hier ein bisschen was vorbereitet, damit das für Sie alles einfacher ist. Und wenn Sie noch eine Frage haben, melden Sie sich jederzeit wieder bei mir und wir können mal gucken, wie wir das alles für Sie gut hinbekommen.
Dafür gibt es Steuerberater, ja?
Genau, so erlebt ja der normale Steuerbürger die Finanzbehörden Behörden nicht.
Ja, aus gutem Grund.
Und das ist natürlich was, was gerade in diesem Bereich, wo wir wissen, wie entscheidend Steuergestaltung sein kann, weil auch der normale Lohnempfänger, der kann ja auch relativ wenig machen. Also da geht einfach die Steuer ab und fertig. Auf jeden Fall keine so dramatischen Eingriffe, wie ich sie in der Welt der Vermögenden erlebt habe. Mir hat zum Beispiel einer meiner Gesprächspartner erzählt, wie seine Familie die Verschonungsbedarfsprüfung, ein sehr großes Steuerschlupfloch für vermögende Erben, genutzt hat und dass erst auf dem Papier sehr, 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 sehr viele Millionen Steuern fällig geworden wären. Er sagt so viel, dass der Finanzminister in dem Bundesland das in dem Jahr gemerkt hätte. Also der hätte in dem Jahr gedacht, ach krass, was ist denn hier los? Ich kann ja plötzlich ganz viel machen. Und dann haben die Steuerberater gesagt, nur Ruhe, wir brauchen ein bisschen Zeit, wir brauchen Vorbereitung, und am Ende war es fast null, was gezahlt werden musste. Und das sind natürlich Dinge, die die Durchschnittsbürger so nicht zur Verfügung haben.
Stimmt, und das sollte aber auch rechtlich gesehen auf dieser Ebene nicht laufen, ja. Also ich verstehe nicht, warum die Frau ihren Job nicht verloren hat oder wenigstens, dass es ein Dienstaufsichtsverfahren gab.
Es gibt, läuft immer noch meines Wissens ein Disziplinarverfahren, und sie hat zumindest, sie wurde versetzt, also sie ist jetzt nicht mehr in dem Referat tätig.
Also grundsätzlich, also wirklich für jemanden wie mich, dem auch Steuergerechtigkeit ganz, ganz wichtig ist und die sich permanent mit Steuerpflichtigen auch streiten muss, so nach dem Motto, also wieso kommen sie permanent an und wollen mein Geld haben und so, und ich sage, naja, Eigentum verpflichtet und jeder muss seine Steuern bezahlen und für alles andere gibt es einen Steuerberater. Dann zu sehen, wie jemand, der es absolut nicht dürfte, sozusagen Steuertipps in den Raum stellt. Und diese Leute schreiben übrigens die Gesetze. Ja? Es ist ja nicht so, dass
ich glaube,
das einfach
sie würde
nur jemand ist.
Dass es Steuertipps waren. Es war auf jeden Fall eine sehr große, es war eine sehr große Nähe, die da zu beobachten war.
Es waren Steuertipps. Aber das ist noch nicht mal das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass sie im obersten Finanzministerium arbeitet. Und dass diese Frau Gesetze schreibt und die anderen Mitglieder dieser Behörde ebenfalls die Gesetze schreiben. Und wenn es diese Nähe gibt, dann kann es durchaus passieren, dass aufgrund dieser Nähe, dieser Verbundenheit, die man da fühlt, die Gesetze nicht so hart sind, wie sie sein müssten, um genau diese Steueroptimierungskonzepte in Zukunft zu vermeiden. Und das ist dann besonders frustrierend für Leute wie mich und auch für die anderen auf der untersten Behördenebene, die damit zu tun haben, permanent zu gucken, wo sind denn eigentlich die Steuern, die hier eigentlich fehlen. Ja. Auf eine Figur möchte ich gerne noch zu sprechen kommen, und das ist Sebastian. Zudem wurde es natürlich auch fast in allen anderen Interviews gefragt, weil das so der Superreiche ist, der gerne normal leben möchte. Und was ich mich dann am Ende gefragt habe, also wenn Sebastian jetzt sein Vermögen nicht mehr hätte, wäre er da wirklich glücklich? Oder gibt es ihm nicht auch eine Sicherheit im Hintergrund zu sagen, ach, ich kann normal leben, so wie ich mir das vorstelle, aber wenn ich mehr möchte, kann ich wieder darauf zurückgreifen?
Das weiß man natürlich nicht. Das ist ja komplett spekulativ. Wir werden nie die Laborsituation eines Lebens mit und ohne Vermögen bei ihm beobachten können. Ich finde, dass das, was Sebastian gemacht hat, extremst mutig ist, weil er Einblicke in die Welt der sehr großen Vermögen gewährt hat, die so noch nicht gegeben hat. Und es war für ihn nicht einfach, weil sein Umfeld diesen Schritt nicht unbedingt gut geheißen hat. Und er aber unbedingt möchte, dass darüber gesprochen wird. Ja, wirklich tatsächlich über alles erzählt. Also wie erfahre ich das? Wie viel Geld wir haben? Wie ist es eigentlich mit Freundschaften, wenn man so unfassbar viel Geld hat? Und was mir zum Beispiel total hängen geblieben ist, ist, dass er beschreibt, dass er mit der völlig Unendlichkeit der Mittel groß geworden ist. Also er kann sich nicht vorstellen, dass Geld nicht unendlich ist. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die so weit weg ist von der Erfahrung, die die allermeisten Menschen machen, wo Geld im Monatstakt gerechnet wird, wo Geld knapp ist, wo Geld Werkzeug ist, um sich irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Dass ich das sehr, sehr wertvoll finde, dass er das eben so berichtet hat, dass er das so erzählt hat und dass er auch sich getraut hat, eben ja so viel aus seiner Welt zu berichten. Und die Frage, ob er jetzt, wie er das individuell alles löst, finde ich eigentlich so ein bisschen auch fast egal, weil ich bei ihm wirklich das Ringen um einen vernünftigen Umgang sehe und das Nachdenken und das Zweifeln. Und man bei ihm aber auch merkt, wenn man als reicher Mensch diese Zweifel zulässt, wie kompliziert dann alles wird. Wenn man sich da nicht hinsetzt und sagt, ja, ich habe das, weil ich so viel toller bin als alle anderen, sondern wenn man hinterfragt und sich fragt, ist es denn wirklich richtig, dass ich so viel habe und wieso soll ich denn so viel haben und andere nicht? Wenn man mit diesen Zweifeln erstmal anfängt, wird alles kompliziert und das zeigt Sebastians Geschichte ganz, ganz deutlich.
Also die Antwort auf, es kann zu wenig Geld geben, ist immer ja. Kann es auch zu viel Geld geben? Kann zu viel Geld krank machen und vielleicht auch ein bisschen crazy?
Vermutlich. Ich glaube, dass das was ist, worüber man dringend mehr wissen müsste. Müsste es eine Soziologie des Reichtums geben, die genau das erforscht. Es ist eine große Sorge vieler reicher Menschen, zum Beispiel verdirbt das Geld meine Kinder, macht es sie antriebsarm, macht es sie gar krank. Da haben mir auch Reiche erzählt, dass sie zum Beispiel das Gefühl hatten, dass der Prozess des Erwachsenwerdens mit sehr viel Vermögen sehr viel schwieriger ist, weil man das ja selber kennt. Das Selbstständigwerden besteht ja vor allem daraus, auch Fehler zu machen, auf die Nase zu fallen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und es besteht daraus, dass man irgendwie das Gefühl hat, man erarbeitet sich was. Erst hat man eine Mini-Bude irgendwo, dann denkt man, oh, jetzt habe ich mir mein erstes eigenes Sofa gekauft, wie toll. Also das sind ja beides Dinge, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Und beides sind Dinge, die Kinder aus sehr, sehr reichen Familien so nicht erleben. Und da haben mir zumindest einige erzählt, dass sie das Gefühl hätten, dass da Probleme dranhängen. Aber das ist nur eine anekdotische Evidenz. Wir haben da leider keine Forschung. Ich glaube, die wäre sehr, sehr wichtig. Man spricht bei armen Menschen ja von einer erlernten Hilflosigkeit. Also, dass es irgendwann schwerfällt, nicht die Probleme selber zu lösen, sondern immer zu sagen, bitte Behörde, mach was für mich. Und es ist zum Beispiel, glaube ich, eine Frage, ob wir bei Erben ein ähnliches Phänomen finden könnten.
Also ich fand es ganz interessant, als ich das erste Mal auf eigenen Beinen stand, meine eigene Wohnung hatte, festzustellen, wie hoch auf einmal eine Energie- und Heizkostenrechnung sein kann. Weil das, damit musst du dich ja als Kind im eigenen Haus der Eltern nicht beschäftigen. Und das war sehr lehrreich, was der Umgang auch mit der Ressource Energie und Wärme angeht. Das wäre auch so ein Aspekt, das in deinem Buch sich auch erstreckt, nämlich der Umgang mit Ressourcen im Vergleich zu anderen, wenn man besonders viel, viel, viel Vermögen hat. Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage, mit der man sich nicht beschäftigen muss, wenn man denkt, alles ist unendlich. Also wenn man nicht das Gefühl hat, Geld ist unendlich, wie soll man ein Gefühl dafür bekommen, dass andere Ressourcen auch unendlich sein können? Und das ist jetzt kein Vorwurf an sich, sondern nur so zwei letzte Sachen. Im Buch habe ich mir auch immer mal diese Frage gestellt, weil es auch politisch sehr viel debattiert wird, aktuell und 2025 und so. Das Wort Neid. Wie können wir Debatten über Vermögen, Ungleichheit und Reichtum führen, ohne dass es sofort als Neiddebatte abgetan wird?
Indem wir uns vielleicht mal darauf einigen, dass es darum nicht geht. Es ist immer so, dass man in dieser Welt Momente erlebt, wo man denkt, stark, geil, das hätte ich auch gerne. Mit einem Privatjet zu fliegen, ist eine super bequeme Angelegenheit. Man muss nicht anstehen, man muss nicht sich durch die Sicherheitskontrolle in langen Schlangen mühen. Man ist super schnell da. Das Klima beiseite ist es was, wo, wenn man da drin sitzt, man denken könnte, ach toll, das will ich auch, interessant. Aber das ist ja nicht der Kern der Debatte. Es ist ja wirklich schräg, zu sagen, wer fragt, wem gehört, wie viel und warum, dem geht es darum, dass er sagt, oh, das will ich auch. Also ich hätte in keiner Sekunde mein Leben tauschen wollen. Ich hätte in keiner Sekunde gesagt, mir geht es jetzt darum, dass ich diesen Privatjet haben will und du nicht. Das ist ja wirklich fast eine infantiler Vorwurf, ein kindlicher Vorwurf. Ja, ich finde, wir sind in Deutschland schlecht darin, über Geld zu reden. Und da spielt auch oft so ein verdruckster, gehemmter Umgang damit eine Rolle. Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass wir da ein bisschen zeigefreudiger wären wie die US-Amerikaner. Ich finde, die machen sich's leichter, über Geld zu reden. Also ja, es gibt diesen Neid, aber er ist bei Gott nicht der Kern, worum es in dieser Debatte geht. Und ich würde mir so, so wünschen, dass man mal sagt, Neid und Neiddebatte, das lassen wir jetzt mal 5 Jahre in der Kiste und wir versuchen mal über Geld zu reden, ohne dass reflexartig immer wieder dieser Vorwurf kommt und dieser Anwurf kommt, sondern wir reden wirklich mal darüber, wie wünschen wir uns denn unser Land? Welche Anreize wollen wir denn setzen? Welche Hoffnungen darf jemand haben? Wem gehört was und warum? Da geht's in keinster Weise um Neid, sondern da geht es um große Fragen, wie wir hier zusammen leben wollen. Und ja, mich langweilt der Vorwurf in der Tat langsam ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass man diese eingespielten Gleise mal verlässt. Genauso übrigens wie das Gleis des plumpen reichen Bashings. Das finde ich genauso langweilig zu sagen, die Reichen sind irgendwie alles Charakterschweine. Und das ist genauso langweilig. Sondern es geht um ja ein sehr komplexes Problem, nämlich um die Frage, wie viel Ungleichheit soll es geben? Ich glaube, eine komplett gleiche Gesellschaft ist nichts, was sich irgendwer wünscht. Also welches Maß soll Ungleichheit haben? Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, sie soll ein gewisses Maß nicht überschreiten, welche Mittel haben wir denn dann überhaupt, um gegenzusteuern? Ich glaube, das ist so eine komplizierte und schwierige Frage, dass wir uns da nicht mit so Kinkerlitzchen irgendwie aufhalten sollten.
Also wenn wir uns jetzt angucken, wer unser nächster Kanzler wird, und das ist aller Voraussicht nach Friedrich Merz, es sei denn, wir haben noch sehr viel Glück und irgendein Asteroid fällt auf seinem Kopf. Ich meine das natürlich alles nur, alles nur als Spaß. Dann sieht man schon, es ist halt ein schlechtes Beispiel für jemand, der reich ist, und dann nicht auf den Vorwurf Charakterschwein zu kommen, ist schwierig. Vor allem, wenn ich mir so die Interviews in der Bild angucke mit ihm. Aber ich sehe wenig Hoffnung, dass die nächste Bundestagswahl die Debatten anstößt, die wir tatsächlich brauchen, die du beschrieben hast. Nichtsdestotrotz, wir haben leider keine Zeit mehr und ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte mit dir noch stundenlang reden. Also hoffe ich, dass du einfach irgendwann mal wiederkommst. Und als letztes hier, welche Botschaft hast du denn noch für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das für eine sehr schwierige Frage halte und ich würde mir halt wünschen, dass es uns gelingt, besser über viel Geld zu reden. Ich glaube, dass alle da dazu beitragen können, präziser zu werden in dem, worüber sie reden, klarzumachen, reden wir über Einkommen, reden wir über Vermögen, wo beginnt Reichtum, was wollen wir denn da überhaupt damit? Da halte ich manchmal die Gespräche und für super unpräzise und das wäre schon mal mein erster großer Wunsch. Und den zweiten habe ich direkt zu Beginn gesagt, wir müssen mehr wissen über die deutschen Superreichen. Wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Forschung, damit es halt kein Meinungskampf ist, sondern ein gut informiertes Gespräch, was halt eigentlich einer aufgeklärten Gesellschaft würdig ist.
Weißt du, was da helfen würde? Eine Vermögenssteuer.
Ja, und wenn sie nur 0% wäre.
Die bringt Informationen, das ist auf alle Fälle klar. Ich danke dir recht herzlich, Julia,
sehr, sehr
dass
gerne.
Du da warst und wünsche dir noch viel Spaß auf der Buchmesse. Bis dann.
Vielen Dank.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast, Gunnar Hinrichs. Er studierte Philosophie, mittlere und neuere Geschichte und Musikwissenschaften an der Universität Marburg, Tübingen und Heidelberg. Nach seinem Studium verbrachte er ein Jahr als Fulbright Fellow in Nebraska und zurück in Deutschland wurde er mit einer Arbeit über Immanuel Kant promoviert. Zwischenzeitlich hat er verschiedene, unter anderem auch Essays herausgebracht, zum Beispiel Philosophie der Revolution im Surkamp Verlag oder zur kritischen Theorie, ebenfalls im Surkamp Verlag 2020, stelle ich gerne in die Shownotes. Und das aktuelle Werk ist ein philosophischer Essay, Abseits des Krieges, erschienen im CH Beck Verlag. Dort für 16 € in analoger Form zu erstehen. Und herzlichen Dank an den Verlag für das Exemplar, das Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und Herr Hinrichs, hätten Sie noch was zu sich zu ergänzen?
Und dann das Wesentliche für mich ist natürlich, dass ich seit 10 Jahren in der Schweiz lebe. Insofern, das wäre jetzt meine Ergänzung.
Das ist ja für mich als Podcasterin so total unwichtig. Wo jemand lebt, Hauptsache er hat Internetanschluss.
Ich sehe schon, Sie sind eine Anywhere, kein Somewhere.
Ja, solange ich persönlich in Brandenburg bleiben kann, ist mir alles andere egal.
Ja.
Also ein wenig verwurzelt bin ich dann doch schon, also so die regionalen Wurzeln. Wo fange ich nur an? Es ist, ich hab's nicht so richtig mit Philosophen. Ich hatte noch nicht so viele Philosophen im Podcast und ich bin ein wenig eingeschüchtert. Also fangen wir doch einfach mal mit Immanuel Kant an, denn wir haben ja das Kantjahr. Was würde uns Kant heute in der heutigen Zeit der Polykrise noch zum ewigen Frieden sagen können?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, mit der Sie gerade einsteigen.
Immer mit der linken und der rechten.
Vor allem, jede Antwort, die ich jetzt gebe, wird wahrscheinlich ein Wutschrei der verschiedenen Kantlager hervorrufen, denn die Kantdeutung ist so notorisch umstritten wie fast alle Deutungen von philosophischen Texten. Also es handelt sich ja um eine Spätschrift, die Sie da anspielen, also zum ewigen Frieden, und die beginnt ja völlig verrückt, nämlich ganz ironisch mit dem Hinweis auf das Schild eines holländischen Gasthauses neben einem Friedhof, das sich zum ewigen Frieden nannte. Und Kant sagt dann, ja, ist das das, was die Menschen oder die Fürsten oder gar die Philosophen den süßen Traum von ewigen Frieden träumen? Ist das eigentlich der richtige Ort für die? Finden Sie erst dort den ewigen Frieden? So beginnt das schon. So steht dieser ganze Text unter dieser ironischen Eingangsfigur, über die wir jetzt interpretatorisch viel sagen könnten, aber das lasse ich jetzt mal weg. Was würde er sagen, haben Sie gefragt. Ja, was würde er uns heute sagen? Ich vermute, dass er festhalten würde oder geltend machen würde, eine Position, die in meinen Augen heute so gar nicht mehr haltbar ist in einer gewissen Weise, nämlich er würde weiterhin auf die Verrechtlichung internationaler Politik drängen. Das ist ein Kerngedanke. Ja, das war natürlich zu der damaligen Zeit ein sehr progressiver, fortschrittlicher Gedanke gewesen, dass sozusagen das Verhältnis sozusagen absolutistischer Machtstaaten zueinander einer internationalen Rechtsprechung sich unterwerfen müssten. Wir haben einige hundert Jahre später natürlich auch erlebt, dass das Recht selber als nicht nur ein Instrument, sondern sogar als eine Motivation zum Krieg genutzt werden kann. Sehen wir ja gerade zum Beispiel im Ukraine-Krieg unserer Zeit, wie sehr einige Bündnisse, einige Staaten, einige Machtgruppen auf die Durchsetzung des Rechts pochen, während ihre Gegner sagen, eure Durchsetzung des Rechts ist eigentlich nur eure Durchsetzung eurer Macht. Ja, und diese Fragestellungen wurden, finde ich, in dem kantischen Text nicht in derselben Weise bereits gestellt, konnten auch noch nicht gestellt werden, weil das internationale Rechtssystem zwar durch den Westfälischen Frieden schon einigermaßen da war, jedenfalls in der Idee da war, aber jedenfalls nicht in demselben Maße wie durch die Idee zum Beispiel der Einrichtung eines Völkerbundes, einer UNO. Das sind ja alles Gedanken, die Kant gefasst hatte. Ja, also da müssen wir eine historische Distanz einbauen. Was ich interessant an dem Text finde, ist, dass er selber den ganzen Text in eine riesige Klammer eingebracht hat, nämlich die Klammer, die er in einer anderen Schrift so formuliert hat, dass der Mensch ein krummes Holz sei, aus dem nichts niemals etwas Gerades würde. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Kant, der große Aufklärer, hat diesen Gedanken, den man auf Luthers Überlegung vom in sich gekrümmten Menschen zurückführen kann, beibehalten. Und dadurch steht das Ganze immer unter einem gewissen Vorbehalt. Also wir haben zwar den Ansprüchen des Rechtes und eines rechtlichen Zusammenlebens zu gehorchen, aber es ist auch klar, dass wir aus krummem Holz geschnitzt sind und das deswegen nicht tun können. Das finde ich einen interessanten Gedanken, der oftmals ein bisschen verloren gegangen ist.
Das passt auch ein bisschen auf die Art und Weise, wie aktuell internationale Politik und internationale Konflikte ablaufen. Es gibt diese Idee von der internationalen Ordnung, der wertebasierten internationalen Ordnung. Und wir sehen, dass auf der einen Seite diese Werte und internationale Ordnung hervorgerufen werden, beziehungsweise besonders hervorgehoben werden, wenn es um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geht. Und gleichzeitig tun wir uns ein wenig schwer, wenn es zum Beispiel um den Nahostkonflikt geht, wo ich gar nicht so sehr auf die jeweiligen Konfliktpartner eingehen möchte, aber wo wir auch feststellen, dass Verbündete nicht zwangsweise sich an alle internationalen Regeln und Ordnungen und das Völkerrecht halten.
Ja, da
Und
würde ich sogar noch, wenn ich das da direkt hinzufügen darf, auch wir selber tun das ja nicht. Ne?
ja, stimmt.
Da
Wir,
müssen
selbst
wir
wir tun es
gar
nicht.
nicht weit wegschauen, ja? Sondern da können wir im Bündnis der NATO einfach bleiben und mal schauen, was da dort und hier getan wird. Also da haben Sie natürlich recht.
Ja. Aber das ist ein schönes Bild, das Kant uns da gibt, ja, der hölzerne, krumme Mensch. Das erklärt ein bisschen, dass wir in uns immer auch widersprüchlich sind. Wir haben hohe Ambitionen und können uns dann aufgrund unserer eigenen Unzulänglichkeiten als menschliche Wesen halt oft nicht daran halten und widersprechen uns im Handeln dann selber.
Also bei Kant kommt dann noch ein weiterer Gedanke dazu, den wir nicht vergessen dürfen. Das ist ja ein geschichtsphilosophisches Konzept. Ne? Die Formulierung zum ewigen Frieden könnte ja so heißen wie ein Text, was weiß ich, zum Thema XY oder so sich nennt. Aber zum ewigen Frieden kann ja auch heißen, wir gehen vorwärts zum ewigen Frieden. Also es gibt eine Richtung ein. Und diese Richtung ist eine Richtung der Geschichte. Und zwar, da war Kant ganz klar, das ist nichts, was wir aus historischen Tatsachen herleiten können, dass die Geschichte zum ewigen Frieden weitergeht. Aber es ist etwas, in dessen Licht wir historische Tatsachen deuten können, vernünftig deuten können. Und von dort aus dann können wir sie vernünftig auch als Forderung annehmen und sagen, in diese Richtung müssen wir uns eigentlich bewegen. Das scheint mir ein unabgegoltenes in der kantischen Formulierung zu sein. So wie wir es eben formuliert haben, klingt es ja so ein bisschen so, als ob das der Streit, den die sogenannte Theorie der internationalen Beziehungen, also eine politikwissenschaftliche Theorie, keine philosophische Theorie, unter die Titel Realismus und Idealismus bringt. Also der Realismus, das sind die Machtkonstellationen, den Tatsachen sozusagen ins Auge blickend passt. Und der Idealismus, das sind eben die wertebasierten, normativen, eben idealen Interpretationen der Welt. Und das ist so ein Ping-Pong-Spiel zwischen diesen beiden Lagern. Die können sich dann immer gegenseitig vorwerfen, dass sie die menschliche Komplexität nicht wirklich erfassen. Und tun sie ja auch in einem gewissen Sinne nicht. Und davon müssen wir den Kant nochmal, glaube ich, unterscheiden. Auch wenn die Trennung zwischen der Geltung von Rechtsansprüchen und der Faktizität menschlichen Daseins schon bei ihm da ist, geht es nicht um dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Macht und Recht, sondern es geht eher darum, eine geschichtsphilosophische Perspektive zu entwickeln, unter der wir dann die Fakten des menschlichen Zusammenhangs verstehen können im Weg auf einen geforderten menschlichen Zustand, den er ewigen Frieden nennt. Es ist ein ziemlich massives Konzept also, auch wenn es nur ein kleiner Text ist und erfordert, glaube ich, eine eigene
Ja,
Podcast-Sendung.
Kant, ich habe es, Asche auf mein Haupt, es ist schon Juni und wir sind Kant ja, und ich habe es noch nicht geschafft, ein Buch über Kant, also zum Jubiläum von Kant zu lesen, dabei gibt es so viele davon, und noch einen Autor dazu einzuladen, aber vielleicht schaffe ich es ja noch bis Ende des Jahres.
Ich bin sicher, dass das klappt.
Ich weiß, der C.H. Beck Verlag hat da auch ein gutes Buch aufgelegt, keine Angst. Wo wir gerade davon gesprochen haben, dass es schwierig ist, Philosophen zu interpretieren, wenn sie uns nicht mehr als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, eine Philosophie über Krieg und Frieden. Warum müssen wir uns philosophisch mit diesen Konzepten überhaupt auseinandersetzen im 21. Jahrhundert? Haben wir nicht alles schon über Krieg und Frieden gesagt und gelernt?
Da steht ein Philosophiekonzept im Hintergrund, das jetzt nicht mehr das Kantische ist, obwohl es mit Kant auch was zu tun hat, das eher mit einem Satz Hegels zu tun hat, der nämlich mal gesagt hat, Philosophie oder geschrieben hat, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst. Damit ist ziemlich viel und auch sehr Massives verbunden. Es gibt zum Beispiel das Konzept einer sogenannten Philosophia perennis, einer ewigen oder durchgängigen Philosophie, die sich durch die ganze Geschichte der Menschheit zieht und in der sozusagen immer dieselbe Frage in verschiedenen Zeiten neu verhandelt wird. Da ist auch was dran, dass solche Fragen kann man erkennen. Es tut allerdings so, als ob wir sozusagen vom geschichtlichen Gang der menschlichen, des Mensch, dem, dann nennen wir es mal, des der menschlichen Selbstbestimmung losgelöst solche Fragen entdecken würden. Der Hegelsche Gedanke sagt, Moment mal, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst. Das bedeutet, dass sie in der Erfassung ihrer Gegenwart, aber diese Gegenwart nicht einfach abbildet, sondern eben in Gedanken erfasst. Und das bedeutet, sie bezieht auf einen Gesamtzusammenhang, aus dem her die Gegenwart verstanden werden kann. Das ist der Gesamtzusammenhang der Weltgeschichte. Und da sind wir ja, glaube ich, bei einem Thema, das jetzt gerade im Krieg, also im Ukraine-Krieg, in einer sehr aufdringlichen Weise präsent geworden ist durch die Formulierung unseres Bundeskanzlers von der Zeitenwende. Das ist ja ein geschichtsphilosophischer Begriff. Das ist ein Geschichts fast ein, also, ja, da geht es um Weltgeschichte. Von Zeitenwende können wir nur sprechen, wenn wir ein Konzept haben, in dem die Zeit sich wenden kann, in dem wir das unterscheiden können und in dem wir nicht einfach sagen können, ja, da passiert halt mal ein neuer Sachverhalt, sondern wirklich Epocheneinschnitte, Taktung des geschichtlichen Prozesses vornehmen. Und um solche Taktungen vornehmen zu können, brauchen wir eben ein Gesamtbild von dem, was da getaktet wird. Und dadurch steht im jetzigen Krieg oder kommt wahrscheinlich sogar im Falle des Bundeskanzlers, ich will ihm da jetzt nicht Unrecht tun, aber ich vermute mal eher unwissentlich, ein riesiges metaphysisches Gepäck mit rein, wenn er von dem Krieg in der Ukraine, von einer Zeitenwende spricht. Das wäre jetzt der klassische Einsatzort einer Philosophie, die ihre Zeit in Gedanken zu erfassen sucht. Moment mal, hier reden Menschen, in dem Versuch, ihre Zeit zu verstehen, zum Beispiel der Bundeskanzler, und sprechen von einer Zeitenwende. Was machen die denn da eigentlich, wenn die so reden? Ja? Ah, sie schleppen ein verstecktes metaphysisches Gesamtkonzept von Geschichte mit sich rum, vielleicht ohne, dass sie es genau durchdacht haben. Und da können wir jetzt einsetzen und überlegen, was ist denn das für ein Gesamtkonzept von Geschichte zum Beispiel. Und dann beginnt das philosophische Nachdenken.
Sehr gut, weil es schwierig ist, die Gegenwart überhaupt zu verstehen. Also was ich so spüre in Gesprächen, im Nachdenken, im Lesen von Medien, von Zeitungen, von Texten, ist eine große Verunsicherung, ja. Also im Februar 2022 verkündet der Kanzler die Zeitenwende, praktisch ein Epochenbruch, wo ich mich frage, ja, was geht denn hier zu Ende? Also erstmal müssen wir feststellen, welche Epoche geht denn jetzt hier zu Ende? Was bedeutet denn diese Zeitenwende? Was bedeutet dieser Bruch? Und wo gehen wir denn hin? Ja, also Olaf, erklär mir doch mal, was denn genau los ist, ja? Und ich glaube, wir haben das nach 2 Jahren Krieg, nach 2 Jahren Zeitenwende verkünden, immer noch nicht so richtig verarbeitet, weil uns keiner wirklich Antworten gibt, weil wir auch keine Zeit haben, dieses Gespräch zu führen, weder mit der Politik noch mit den Medien, weil es ist nicht nur diese Zeitenwende, die verkündet wurde, sondern es ist eine permanent erlebte Krise. Das hat schon vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine angefangen. Also diese permanenten Krisenerfahrungen machen es praktisch unmöglich, sich mal Zeit zu nehmen, mal kurz alles sacken zu lassen und darüber nachzudenken, was passiert denn hier eigentlich, ja? Und sollten wir uns mal darüber Gedanken machen, wo es überhaupt hingeht, wo wir gerade verortet sind, auch metaphysisch, in der Entwicklung nicht nur Deutschlands, sondern so generell des Westens und der menschlichen Entwicklung Und ich glaube, das wird zwar gespürt, man hat aber überhaupt keine Möglichkeit, das alles aufzuarbeiten oder zu verarbeiten, auch weder philosophisch noch gedanklich noch generell in gesellschaftlichen und politischen Debatten. Und ich glaube, das wäre absolut notwendig, weil wir alle mittlerweile kurz vor einem Burnout sind, ja, was diese Situation angeht. Aber vielleicht
Ja,
kann
ich
ja
glaube, da sind.
Philosophie ein wenig Orientierung geben.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob das
Nein.
die Aufgabe der Philosophie ist. Aber sie muss jedenfalls daran arbeiten, es zu begreifen. Das würde ich gerne bei Ihnen unterstreichen. Ich habe da jetzt zwei verschiedene Themen gerade entdeckt, was Sie geschildert haben. Also das eine Thema wäre eben das Thema Krise, das sicherlich über den Krieg hinausreicht und auch von Ihnen ja so eingeführt wurde. Und da gibt es ja verschiedene Zugänge zu, wie wir das verstehen wollen. Also beliebt ist zum Beispiel der Begriff der multiplen Krise. Das
Bin
ist
ein
nicht
Fan der
nur
Polykrisenbegriffe.
oder der Polykrise wäre jetzt sozusagen nicht das Lateinische, sondern das griechische Wort dafür, meint aber ja wohl dasselbe, ne? Dass sozusagen nicht eine, es gibt nicht eine Krise, sondern es gibt sozusagen ein Krisenkomplex. Ich selber, weil ich ja so eine Neigung zur Musik habe, habe ich den Begriff verwendet der eng geführten Krise. Also Engführung ist so eine musikalische Technik, in der Stimmen so ineinander verschachtelt werden, dass sie zwar weiter verlaufen, aber man insgesamt das Gefühl hat, die Musik steht still und führt nicht weiter, ja. Und das habe ich manchmal den Eindruck, dass das bei der gegenwärtigen Krise der Fall ist. Diese Krise beschleunigt nicht, sondern so haben Sie es ja auch, ich glaube, im Vorgespräch vorhin kurz angedeutet, sie blockiert eher was oder man fühlt sich wie stecken geblieben, weiß nicht genau, wie man weitergehen könnte. Das war der Versuch, das so einzufangen. Also das wäre so ein Punkt und also ein Thema, ein großes Thema, glaube ich, nicht das Thema unseres Gesprächs jetzt, sondern wir haben sozusagen nur einen Faden, aber einen sehr wichtigen und auch einen sehr blutigen Faden aus dieser Krise rausgenommen, nämlich den Krieg, der als Zeitenwendenkrieg gedeutet wird. Und haben Sie eben gesagt, welche Zeit wird denn da gewendet?
Ja, welche Ära, welche Epoche? Also
Genau.
Zeitenwende war ja historisch gesehen immer dieser Begriff für das Ende einer Ära, das Ende einer Epoche.
Genau.
Manchmal konnte es nur im, also historisch gesehen, als Historiker setzen diese Zeitenwende meist erst in der Zukunft, also rückblickend fest. Es ist ja ganz erstaunlich, dass wir in der Zeit direkt diesen Bruch dann auch benennen können, also auch mit Datum.
Ich meine, das gibt es ja, jetzt können wir wieder zurückkommen auf Kant, das gibt
Ja.
es ja in der Geschichte auch. Zum Beispiel die Französische Revolution wurden ja von
Stimmt.
vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als eine Wende dargenommen, unter anderem eben auch von Immanuel Kant, der dafür dann den Begriff des Geschichtszeichen geprägt hat für die Französische Revolution, für etwas wie die Französische Revolution. Welche Zeit wird gewendet, wenn ich den Bundeskanzler nicht falsch verstehe, meint er die Zeit seit 1989. Also die Zeit seit der so Überwindung des sogenannten Systemkonflikts, wir können es auch anders sagen, die Zeit nach der Niederlage oder seit der Niederlage der sozialistischen Staaten. Und diese Zeit, Sie hatten es vorhin ja schon, glaube ich, auch mal kurz gesagt, wurde lange Zeit von Menschen verstanden als das Ende der ganz großen Konflikte. Damit wurde nicht gesagt, dass überall Friede, Freude, Eierkuchen herrschte ja auch nicht, sondern es wurde gesagt, es gibt eigentlich nicht mehr grundsätzliche Kriege, die noch geführt werden, wie zum Beispiel im Rahmen eines, nennen wir es mal weiterhin, Systemkonfliktes, andere sagen eines Weltbürgerkrieges, sondern es sind dann lokale, sogenannte kleine Kriege, war ja auch mal ein großes Thema, vor 15 Jahren, die kleinen Kriege, die neuen Kriege, die lokalen Charakter gehabt hätten und die nach Art von Polizeiaktionen innerhalb der damals als neu ausgerufenen neuen Weltordnung, die eigentlich die siegreiche alte war,
Die Weltordnung nach 1945 eigentlich gewesen.
Sollen sie sozusagen nach Art von Polizeiaktionen behoben werden, nicht? Und ich denke, dass der Bundeskanzler sowas meinte, dass diese Art von Konflikt Wir können das ja etwas böser sagen, diese Art von Konfliktinterpretation ist nicht mehr möglich, ja, sondern es geht um mehr plötzlich. Ja. Es geht wieder um mehr als die Behebung einer scheinbaren Befriedung eines Weltinnenraums. Wir haben sozusagen eine Weltinnenpolitik, die den Weltinnenraum mit Polizeiaktionen regelt. Das ist natürlich nicht das Realbild, ne, sondern das ist sozusagen Vorstellungsbild derer, die so gedacht haben. Und das ist sein nun zu Ende. Das ist sozusagen die Zeitenende. Und der philosophische Gedanke wäre jetzt zu sagen, was heißt das denn, wenn der Bundeskanzler so spricht? Und dann eben, aha, eine Art von Geschichtsphilosophie, eine Art von Geschichtsmetaphysik. Und was ist das für eine Art von Geschichtsmetaphysik? Das ist erstens eine, die zumindest beansprucht, vielleicht ohne es zu wissen, beansprucht, über die Totalität der Weltgeschichte eine Aussage treffen zu können, nämlich dass die Zeit sich jetzt wendet. Das ist ja ein massiver Anspruch, der erhoben wird. Zweitens, dass es eine ganz bestimmte Metaphysik ist, nämlich eine Metaphysik, die die Geschichte als Totalität begriff bis zu unserem Punkt. Das heißt also, die nicht von der Zukunft her denkt, sondern von unserer Gegenwart her denkt und Weltgeschichte von unserer Gegenwart her versucht zu begreifen. Hegel war da ganz deutlich, sagte, ja, so ist es nur möglich. Ja. Und die Marxisten haben dann gesagt, Moment mal, da fehlt aber die Dimension der Zukunft. Also wenn schon Weltgeschichte, dann bitte auch die Dimension der Zukunft einbauen und dann sieht es plötzlich ganz anders aus, ne, was Weltgeschichte ist. Dann ist das nicht nur das, was schon gemacht ist, sondern noch da, das, was noch, worauf wir hingehen. Und woraufhin es Tendenzen gibt, die es möglicherweise auszutragen werden. Das wäre sozusagen schon ein großer Konflikt. Und dann der dritte Punkt, der so zu reden, da ist Hegel sehr ehrlich gewesen, bedeutet eigentlich eine resignative Haltung einzunehmen. Hegel zitiert da Schiller. Die Weltgeschichte, das Weltgericht, das ist aus einem Gedicht von Friedrich Schiller. Und der Bundeskanzler klingt ja auch fast so, ne? Die Weltgeschichte, das Weltgericht, jetzt ist die Zeitenwende, jetzt entscheidet sich Recht und Unrecht. Ja, und aber was ist damit gemeint? Damit ist eigentlich gemeint, dass das Geschichtsgeschehen selber nicht mehr sich unter ein höheres Gericht zu stellen hat. Deswegen ist der Titel des Gedichts von Schiller heißt deswegen Resignation. Ja, man resigniert in seinen Ansprüchen auf Erlösung von Geschichte. Das war der Schillersche Gedanke und darauf hat Hegel angespielt. Und das ist natürlich interessant zu sehen, dass diese Art von wahrscheinlich unbewussten Konzepten in so einem politischen Satz, den Satz von der Zeitenwende und der Bundeskanzler ist ja so unglaublich stolz auf diesen Begriff, dass er ihn sogar in englischen Zeitschriften nochmal unübersetzt in den Titel reinsetzt. The Zeitenwende, ja, steht dann sein Kursiv.
Nur
Also
die
er
Deutschen haben es
will,
drauf, Begriffe zu prägen,
ja,
die dann
er will
selbst
es
im Englischen
wirklich.
keine Übersetzung
Ja.
mehr finden.
Er will es wirklich, er
Ja.
meint es wirklich ernst damit. Und dann dürfen wir ihn auch ernst nehmen, sagen, was machst du denn da eigentlich? Was für ein Gepäck schleppst du dann mit dir rum?
Glauben Sie, dass Olaf Scholz die Dimension des Gepäcks verstanden hat, als er die Rede gehalten hat?
Also, ich kann jetzt nicht über das Individuum sprechen, weil das Individuum auch jetzt für uns nicht so wichtig ist, ja, was Olaf Scholz als Mensch versteht oder nicht versteht, können wir nicht selber nicht verstehen oder nicht
Das war eine
beurteilen.
gemeine Frage. Das ist,
Aber
ich ziehe zurück.
die politische Dimension ist natürlich interessant. Warum arbeitet jemand mit versteckt metaphysischen Begriffen? Können wir uns ja mal fragen. Und wahrscheinlich schon aus Unbegriffenheit.
Also vielleicht, weil ein Politiker in einer für ihn empfundenen besonderen historischen Verantwortung und Lage besonders viel Führung zeigen möchte. Und ja, ich glaube, er wollte als der große Staatsmann auftreten und dafür diese Rede, dafür diese Begriff. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Redenschreiber haben auch sehr aktiv daran arbeiten müssen. Und das
Ja,
Problem
es
dabei
gibt.
ist vielleicht, dass wenig Orientierung gegeben wurde. Also wenn man, also ich kann das nur so aus der Politikerwissenschaftler-Sicht wiedergeben. Wenn man solch eine Rede hält, aber ein Kanzler hat, der dem Format dann nicht gerecht werden kann, weil er nicht Orientierung und Führung darbietet, weil er die Person dafür einfach nicht ist. Muss man ja nicht sein. Also die Art des Kanzlers, der Olaf Scholz ist, wäre ganz fantastisch, wenn wir nicht einen Krieg hätten und wenn wir nicht Krise hätten. Dann könnte Olaf Scholz sicherlich ein sehr guter Kanzler sein, aber seine Art und Weise ist für diese Zeit, glaube ich, nicht gemacht. Und
Also
diese Rede zu füllen, wahrscheinlich auch nicht.
über Tagespolitik will ich jetzt gar nicht reden, aber es fällt natürlich auch, dass diese Rede ein bisschen zu stark wahrscheinlich darauf hingeschrieben ist, sich in eine Reihe zu stellen mit Aussprüchen wie Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, Helmut Kohl, geistig-moralische Wende, möglicherweise Angela Merkel, wir schaffen das. Ja, und jetzt soll plötzlich Zeitenwende reinkommen. Ich fand es ein bisschen zu dick aufgetragen, aber vom philosophischen her gesehen ist es natürlich interessant, dass da plötzlich so ein metaphysischer Gruß plötzlich da hineinkommt.
Ich habe noch was anderes beobachtet, eine ganz andere Zeitenwende. Und da komme ich mal auf ein Kapitel Ihres Buches und lese mal kurz vor. Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges stritten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Osteuropa-Historiker Schlögel und der Politikwissenschaftler Münkler über Heldentum. Jener sah mit dem Krieg die Diagnose eines postheroischen Zeitalters widerlegt. Dieser sprach von einem Missverständnis. Postheroisch heißt nicht unheroisch. Gegen den heldenhaften Freiheitskrieg hatten sie beide nichts. Also was ich jetzt vielleicht auch mal von dem Philosophen als Beobachtung kommentiert haben möchte, ist Folgendes. Wir hatten die 68er-Generation, mit der ich glaube, dieses postheroische Zeitalter in der Gesellschaft, in der Politikwissenschaft, in der Politik generell überhaupt erst Einzug gehalten hat. Also wir lassen das Heroische hinter uns, um ja vielleicht auch mehr auf eine friedliche Welt zuzuarbeiten. Und dafür müssen wir auch das Heroische hinter uns lassen und sind in diese Welt des Postheroischen eingetreten. Und diese Männer und Frauen, die das als 68er-Generation auch getan haben, in Texten, in Universitäten, in Vorlesungen, in Seminaren, sind die gleichen, die jetzt sich einhellig eigentlich hinstellen und sagen, also vielleicht sind wir doch nicht ganz postheroisch, ja, vielleicht war das eine falsche Herangehensweise. Liebe junge Generation, die ihr im postheroischen Zeitalter, das wir ausgerufen haben und das wir geprägt haben, aufgewachsen seid, seid mal ein bisschen heroischer. Also opfert, also fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, fragt nicht, was das Land für euch tun kann, sondern fragt lieber, was ihr für dieses Land tun könnt, was ihr für den Staat tun könnt, was ihr vielleicht für heroische Taten tun könnt. Das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, aber das ist so unterschwellig eine gewisse Art von Generationendebatte, die ich so mittlerweile schon beobachten kann und die mich ein wenig verwirrt zurücklässt. Ja.
Also der Begriff postheroisch, wie ihn Münkler geprägt hat. Und wie wir ihn jetzt einfach mal zunächst mal aufnehmen wollen, weil wir ihn da jetzt mal ernst nehmen wollen, heißt ja nicht, dass es keine Heldinnen oder Helden gibt, sondern postheroisch heißt ja nur, es gibt kein allgemeines heroisches Ideal in einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft. Da ist die Begrifflichkeit manchmal unterschieden. Eigentlich orientiert es sich so ein bisschen an dem alten Unterschied zwischen Gemeinschaften und modernen Gesellschaften, also vormodernen Gemeinschaften, modernen Gesellschaften. Und die vormodernen Gemeinschaften hätten, so die These, ein allgemeines heroisches Ideal gehabt. Und in den modernen Gesellschaften sei eben ein Postheroismus eingetreten. Das heißt, wenn Sie jetzt zur Heldin und ich zum Held werden und wir uns das Rambo-Kostüm anziehen und irgendwo hinziehen, dann ist das unsere individuelle Wahl und nicht die Befolgung eines allgemein heroischen Ideals, dass Sie zum Beispiel automatisch hätten als Mitglied einer Kriegerinnenkaste oder sowas. Ja, sowas gibt es nicht mehr. Und deswegen gibt es das allgemeine heroische Ideal nicht mehr. Das ist Münchers Punkt des Postheroischen. Deswegen hat er überhaupt keine Schwierigkeiten, vom heldenhaften Freiheitskrieg der Ukraine zu sprechen.
Weil das
Ja.
alles individuelle Entscheidungen sind.
Genau, weil das sozusagen
Aber interpretiert er
die
da nicht etwas herein?
Selbstentwürfe, möglicherweise sogar zivilgesellschaftlichen Selbstentwürfe, die jetzt einen das Rambo-Kostüm anziehen lassen.
Aber das ist
Ja.
ja, das ist ja naiv, zu denken, dass diese heroischen Taten alles individuelle Entscheidungen sind.
Ja, das glaube ich auch, aber das ist die These. Also es ist jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen kurz dargestellt, aber ich glaube schon, auf diese Naivität läuft die These hinaus. Ja. Vor allem hat die These hat im Grunde keinen guten Begriff, was Individualität bedeutet und ob Individualität nicht mit einem Prinzip der Individuierung zu tun hat, welches Prinzip selber nicht individuell ist, sondern ein gesellschaftlich vermitteltes Prinzip ist. Und dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich möchte Herfried
Ja.
Münkler nicht falsch zitieren.
Ja, bitte.
Das will man natürlich immer ordentlich machen. Und mir ist gerade was eingefallen.
Sie gucken gerade wo rein?
Natürlich bei Twitter.
Ach so, okay.
Okay. Herfried Münkler war in einem anderen Podcast-Format und bekam Fragen gestellt zu, sollten zum Beispiel auch europäische Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden. Das hat er natürlich abgelehnt. Bekam aber auch so Fragen, ob Flüchtlinge, männliche Flüchtlinge aus der Ukraine Bürgergeld in Deutschland erhalten sollten. Und das hat er abgelehnt. Also so nach dem Motto, nee, die brauchen kein Bürgergeld. Es wäre besser, wenn sie sozusagen in der Ukraine, also wenn sie sozusagen wegen dem Entzug des Bürgergelds in Deutschland dazu genötigt werden, in die Ukraine zurückzugehen und da vielleicht dann individuell die Entscheidung treffen, heroisch zu handeln und an die Front zu gehen, würde ich jetzt schon mal fragen, inwiefern das noch dem Begriff entspricht, dass Postheroismus den Münkler selber geprägt hat, weil hier setzt er ja einen staatlichen Druck eines anderen Landes voraus, dass Männer, die nicht zwangsweise, also selbst nach unserem Grundgesetz nicht verpflichtet sind, Kriegsdienst zu machen, sie zu zwingen, durch Entzug von Lebensgrundlage
Ja.
zurück in das angegriffene Land zu gehen und dort im Krieg sozusagen dann
Ja.
vielleicht an der Front zu sterben.
Ja.
Inwiefern passt das noch zu seiner eigenen Philosophie?
Also, da müssen Sie ihn fragen. Also, wie das dazu passen soll. Es gibt kein allgemeines heroisches Ideal. Das heroische Ideal ist das Ideal des Selbstopfers, angeblich. Und in diesem Falle wird durch materielle Daumenschraube das individuelle Selbstopfer erzwungen oder jedenfalls hervorrufen. Ja, ich kann dazu nicht sagen. Ich finde diese ganze Haltung, ich muss sagen, unmöglich. Aber hat jetzt gar nichts mit Philosophie zu tun, sondern einfach mit der Missachtung der Entscheidung des Individuums, in den Krieg zu ziehen oder nicht in den Krieg zu ziehen. Und auch übrigens der Missachtung der Gewissenskonflikte, die damit verbunden sind und die ja bei uns wenigstens in pro forma gewährleistet sind.
Herr
Also
Münkler, Herr
das
Münkler musste jetzt natürlich herhalten aufgrund der Tatsache, dass wir gerade über ihn gesprochen haben und aufgrund der Tatsache, dass ich das noch als Zitat so im Hinterkopf hatte.
Ja, wir wollten ja eigentlich über Helden sprechen, ne?
Wir wollten ja
Genau.
eigentlich über
Lassen
Helden
Sie uns doch mal
sprechen.
über Helden noch ein bisschen reden, weil
Ja.
das ist ja, also eigentlich ist das ja so.
Brauchen wir den Helden?
Jetzt gibt ja alles möglich. Es gibt ja auch postheroische Helden. Nicht? Also wie heißt der Soziologe nochmal in Freiburg, der diesen Wälzer auch bei Suhrkamp natürlich geschrieben hat. Das sind sozusagen, früher hätte man gesagt, Heldinnen und Helden des Alltags, ja. also die sich aufopfernde Krankenschwester. Das ist auch ein heroisches Selbstopfer. Aber das sind eben postheroische Helden, weil sie eben nicht einem allgemeinen Selbstopferideal folgen, sondern das selber wählen. Und das tun aber dann auch nicht im Krieg. Ne? Und also das Buch ist, glaube ich, im selben Jahr wie der Krieg erschienen, also 22 oder 21, ich weiß nicht mehr genau.
Ich bin
Also
mir ziemlich
nicht.
sicher, ich finde es raus, aber jetzt spontan.
Genau, und es wurde dann irgendwie eingeholt, natürlich, war plötzlich postheroische Helden, was ganz anderes besagt. Wir
Vielleicht
können aber.
entstand das Buch ja unter dem Eindruck von Corona.
Ah, das kann gut sein. Das könnte gut sein. Aber wir können ja mal drüber nachdenken, was heißt denn da eigentlich individuelles Selbstopfer? Worum geht es denn um dieses individuelle Selbstopfer? Und das scheint zu suggerieren, dass diejenigen, die in den Krieg ziehen, zum Beispiel die jungen ukrainischen Männer, die man jetzt durch den Entzug der Subventionen, also der privaten Subventionsleistungen in die Ukraine wieder zurückschickt. Das kann ich leider nicht
Ist
lesen.
es Ulrich Bröcklings
Genau.
Postheroische Helden ein Zeitbild?
Richtig, genau.
Ich stelle es in die Shownotes.
Genau. Also wir können ja mal wir können ja mal drüber nachdenken, was das heißt, das Ideal des Selbstopfers, des heldenhaften Selbstopfers. Und das klingt ja so, als ob die Heldinnen und Helden ihre Selbsterhaltung überwinden würden. Und ich glaube, dass genau dass etwas anderes eigentlich im Krieg erfolgt und auch im heldischen Krieg erfolgt. Da geht es gar nicht um die Überwindung von Selbsterhaltung, sondern da geht es eigentlich um die Durchsetzung der Hel Selbsterhaltung, um den Preis des eigenen Lebens. Das klingt zunächst mal ein bisschen seltsam, aber das wir zu erhalten suchen, ist ja nicht nacktes Dasein, sondern unser Selbst, ihr Selbst, mein Selbst, sind ja Selbstentwürfe, Selbstkonzepte.
Also man
Ja.
ist mehr selbst als die eigene Person, sondern das Opfer ist für ein höheres Gut, das auch Teil der eigenen Identität des eigenen Selbst auch ist.
Okay, können wir so sagen? Ich würde sagen, wir haben Selbstbeschreibungen, Selbstbilder, Selbstkonzepte, die zerstört würden, die gerade nicht erhalten würden, wenn wir nicht unsere Faktizität, also unser Das aufgeben würden, zum Beispiel indem wir uns in den Krieg werfen oder indem wir irgendetwas anderes machen, das zum Verlust unseres Daseins führen würde. Und dieser Punkt scheint mir wichtig zu sein, weil der alte Heroismus, also wir können ja uns halt unterscheiden, heroischer Realismus und heroischer Idealismus. Der heroische Realismus arbeitet wesentlich mit Tatsachenerkenntnis, Freund-Feind-Unterscheidungen und sowas. Und der heroische Idealismus arbeitet mehr mit Werten, Idealen, der ist sozusagen wertegebunden, wenn wir das wollen, ja. Um deren Willen es zu sterben lohnt im Krieg. Ja? Und während bei dem anderen wirklich darum geht es, also die existenzielle Unterscheidung des Feindes als die eigene Frage in Gestalt, also das wäre jetzt die Schmidtsche Formel für die Freund-Feind-Bestimmung. Und das sind sozusagen die beiden heldischen Konzepte. Und die laufen in meinen Augen auf dasselbe hinaus, nämlich die eigene Selbsterhaltung, das heißt das eigene Selbstkonzept, bewahren oder durchzusetzen, selbst um den Verlust des Lebens. Ja, das Leben ist sozusagen nur ein Moment dieser eigenen Selbsterhaltung. Und ja, das scheint mir die Situation zu sein. Und insofern ist die Frage, heldisch oder nicht heldisch, für mich eine sekundäre Frage. Die primäre Frage ist immer die Frage, welche Rolle spielt das Konzept Selbsterhaltung? Das ist etwas, was ich von Adorno und Horkheimer gelernt habe, die ich nicht in vielen Hinsichten nicht folge, aber in dieser Hinsicht schon, dass die bürgerliche westliche Gesellschaft wesentlich auf dem Konzept der Selbsterhaltung basiert und im Streben nach Selbsterhaltung, dem Conatus, wie das in der frühneuzeitlichen Philosophie genannt wurde, diesem Streben nach Selbsterhaltung folgt.
Dazu
Und
hätte ich
daher kann
gleich,
man auch, ja, bitte,
da muss
Entschuldigung.
ich gleich mal noch nachhaken. Jetzt ist der Gedanke weg. Dann frage ich was anderes. Diese Selbsterhaltung der bürgerlichen Gesellschaft.
in der westlichen Welt. Wer soll denn dafür sorgen? Sorgen alle dafür gleichermaßen? Also sind alle von dieser Selbsterhaltung überzeugt und tragen alle gleichermaßen dazu bei? Oder gibt es dann bei diesem Konzept der Selbsterhaltung auch systematisch, ich weiß, es ist vielleicht auch wieder fernab des Philosophischen, aber wie sorgt man dafür, dass alle gleichermaßen dieser Selbsterhaltung dienen? Oder ist es aufgrund der Tatsache, was für eine auch hierarchische Gesellschaft wir haben, immer vorausgesetzt, dass einige mehr für diese Selbsterhaltung sorgen müssen als andere?
Also die klassischen Theorien, neuzeitlichen Theorien der menschlichen Vergesellschaftung besagen, die Selbsterhaltung der Menschen, das wir finden jetzt zum Beispiel bei Thomas Hobbes, dem britischen Philosophen, die Selbsterhaltung des Menschen kollidiert mit und zwar des individuellen Menschen, kollidiert mit den Selbsterhaltungen anderer individueller Menschen. Und bedarf daher, um nicht in einen Krieg aller gegen alle zu münden, da sind wir übrigens direkt bei unserem Kriegsthema, einer Instanz, die sozusagen die individuellen Selbsterhaltungsprägungen und Strebungen, nennen wir es noch freundlich, reguliert. Wir können auch sagen, in einem gewissen Sinne unterdrückt und darum überhaupt ein friedliches Zusammenleben schafft. Das ist die klassische, Theorie der menschlichen Vergesellschaftung. Deswegen brauchen wir eine Autorität in Form einer Regierung oder in Form eines Staates, um die Kollision menschlicher Selbsterhaltung zu verhindern. Ja? Das wäre diese Theorie. Und Karl Marx hat dann später gesagt, Moment mal, was die Leute damals beschrieben haben, also Hobbes ist jetzt nur der bekannteste, ich kann das mit verschiedenen Theorien durchziehen, die auch nicht unbedingt in ein autoritäres Staatsmodell wie bei Thomas Hobbes münden mussten, sondern auch in liberalere Modelle, wie bei Baruch Spinoza zum Beispiel, der auch auf dem Selbsterhaltungsmodell aufbaut. Aber Marx hatte dann überlegt, was die da eigentlich meinen mit dieser Selbsterhaltung, die da miteinander kollidiert. Das ist eigentlich der Konkurrenzkampf der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, und dieser Konkurrenzkampf der bürgerlichen Gesellschaft, der braucht sozusagen einen Staat, der ihn reguliert. Ja, das ist sozusagen die sozioökonomische Entzifferung dieses philosophischen Konzepts gewesen. Und Horkheimer und Adorno haben überlegt, vielleicht liegt die Sache aber noch mal tiefer. Also vielleicht haben beide Seiten recht, aber vielleicht liegt die Sache noch mal tiefer. Nämlich so, dass die menschliche Subjektivität selber, denn Subjekt sein heißt ja, sich selbst in einer gewissen Weise durchzuhalten, dass die menschliche Subjektivität selber mit dem Selbsterhaltungsstreben einhergeht und deswegen auch mit der Weltbeherrschung einhergeht. Ich muss sozusagen die Welt beherrschen, damit meine Selbsterhaltung nicht gefährdet ist. Zum Beispiel über Naturwissenschaften kann ich sie kontrollieren, über Technik kann ich sie so umbauen, dass es so funktioniert, über soziale Institutionen kann ich sie so regulieren, dass meine Selbsterhaltung nicht gefährdet wird. Ich muss sie zwar in bestimmten Hinsichten einschränken, aber ich kann trotzdem überleben. Das bedeutet, im Subjektivitätskonzept selber steckt das drin, ja. Und deswegen der Gedanke der kritischen Theorie, dass die Identität des Subjekts selber überwunden werden muss durch verschiedene Operationen, die dann in meinen Augen ja, aporetisch enden. Aber das ist jetzt eine zweite Frage. Das ist sozusagen die Diagnose gewesen, ja. Und wenn diese Diagnose stimmt, dann können wir sagen, Kriege haben ihren Zweck darin, oder nicht ihren Zweck, Kriege haben ihren Ort innerhalb dieses Rahmens. Das heißt, die sind sozusagen. Sie werden geführt von Institutionen, die der menschlichen Selbsterhaltung dienen. Zum Beispiel Staaten dienen der menschlichen Selbsterhaltung, ja, regulieren unser Leben in vielerlei Hinsicht, gewährleisten die Selbsterhaltung, führen eben aber auch Kriege. Und dann können wir sagen, ach, Moment mal, das sind doch Selbsterhaltungsinstitutionen, die in unglaubliche Vernichtungen von Menschen münden. Ja? Da haben sie diesen Umschlag, den Adorno und Arthur Horkheimer Dialektik der Aufklärung nannten, direkt vor sich liegen. Ja, und das wäre sozusagen der Riesenkomplex. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem kleinen Punkt des Heldentums zurück. Die Helden, die scheinbar ihre Selbsterhaltung überwinden, würden diese selbst, kann man auch so lesen, dass sie eigentlich ihre Selbsterhaltung durchziehen. Denn Selbsterhaltung heißt nicht unbedingt nackte Existenz, sondern Durchsetzung des eigenen Selbstkonzepts.
Und wenn wir in einem Krieg sind,
Hat jede Seite ihr eigenes Selbsterhaltungskonzept.
Genau. Und bei Strafe des Untergangs muss sie es durchsetzen. Und wenn man so denkt, kommt man aus dem Krieg nie raus.
Nee, aber wir versuchen, das ist ja das Interessante auch, dass wir viel über Kriege schreiben, ja, wie Kriege entstehen, wie sie verlaufen. Ich habe festgestellt in den letzten Jahren vor allem, es gibt wenig Bücher darüber, wie Frieden gefunden wird. Also die Literatur dazu ist wirklich überschaubar. Und also wenn wir all diese Konzepte dann auch akzeptieren, wie es zum Krieg kommt, wie Krieg abläuft, und die Logik des Krieges, dann ist es fast, ja, ist man ein bisschen sprachlos, weil man nicht weiß, also wie kommt man da raus? Ja, wie überwindet man diese Logik der Selbsterhaltung auf verschiedenen Seiten, ohne dass es in einem totalitären Krieg endet, auf dem auf beiden Seiten eigentlich keine Gewinner sind, ja. Also so einen totalen Krieg kann keiner gewinnen. Und da gibt es nur Opfer und nur Zerstörung. Und das ist ja eine Situation, die grundsätzlich die westliche Welt immer versucht hat zu vermeiden. Nur in der, vielleicht können Sie das ja dann auch nochmal aus Ihrer Sicht darlegen, ob Sie mir da zustimmen. Nur in der aktuellen Debatte um Krieg und Frieden in den deutschen Medien, generell in den westlichen Medien, ist es ein bisschen schwierig, generell mal Frieden in die Diskussion einzuführen, weil aktuell alles, was irgendwie, vielleicht sollte man mit beiden Seiten mal verhandeln, mit dem Vorwurf begegnet wird, der Lumpenpazifismus. Wobei das Beenden von Krieg, Gewalt und Sterben für mich ja schon nicht zwangsweise Lumpenpazifismus bedeutet, sondern einfach nur das Ende des Sterbens.
Ja.
Wie
Ja, der
sehen Sie
Begriff
denn
der.
diese Debatte medial und politisch?
Also der Begriff des Pazifismus, es scheint irgendwie verbrannt zu sein momentan. Dass der. Ich halte der Hoffnung fest, dass die Kritik eines Zustandes das Potenzial seiner Überwindung beinhaltet. Nicht die automatische Überwindung, oder das ist noch nicht alles, ja, aber es ist das Potenzial, und das ist schon etwas und nicht wenig, ein Potenzial zu schaffen. Und deswegen glaube ich, dass das Durchgehen durch solche Konzepte wie Heldentum, wie Zeitenwende, wie Recht, wie Macht und was weiß ich noch, andere Konzepte, dass dieses Durchgehen bereits kleine Risse ins Gemäuer bringen, ist schon schwierig, ne? Also die Theologen haben dann diese Probleme nicht. Wir hätten jetzt das Gleichnis vom Senfkorn bei der Hand, weil das kleine Senfkorn zersprengt die große Burg.
Ja.
Wenn es dann aus, wenn wie es in dem Ritzen des Steines ist und dann sich ausbreitet und dann fällt das ganze Ding zusammen. Sie haben auch noch andere Bilder vom Frieden. Wir haben das nicht, wenn wir nicht theologisch sprechen wollen. Das wird ja leicht kitschig. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem der sogenannten Friedensbewegung, dass es diese angemessene Sprache momentan nicht gibt. Und vielleicht sollten wir das erstmal anerkennen, zu sagen, es gibt diese Sprache nicht. Und
Sprachlos.
ja, ohne dass man dadurch selber resignativ wird, sondern man kann sagen, okay, aber wir können immerhin durch negative Arbeit, nämlich durch die Kritik, möglicherweise dann das Potenzial schaffen, dass es dann positiv zu verwirklichen gäbe. Das wäre ja immerhin mehr als nichts. Jetzt habe ich, glaube ich, Ihre Frage ein bisschen, bin ich von Ihrer Frage abgekommen, oder Sie wollten,
Ich
Ihr
wollte,
Punkt war, Ihr
also
Punkt war.
Sie sind ein wenig darauf eingegangen. Meine Frage wäre eher, wie Sie die Debatte um Krieg und Frieden vor allem in Medien und Politik wahrnehmen. Aber ein wenig sind Sie auch darauf eingegangen.
Also erstmal gibt es ja nicht die Debatte, ne, sondern es gibt verschiedene Debatten. Das ist ja auch ein Vorteil, dass es nicht mehr, auch die Bedeutung der Leitmedien ist ja nicht mehr so, nicht mehr dieselbe, die es noch vor 20, 30 Jahren hatte. Das heißt, es gibt viel mehr, was los ist, was oftmals auch unter unserem Wahrnehmungshorizont sich bewegt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen eigentlich einen sehr differenzierten Blick auf die Situation haben, den wir in den veröffentlichten Meinungsbildern eigentlich so nicht haben. Ja? Und das ist ja immerhin schon was Positives, gibt einem Hoffnung, dass es sich ändern könnte. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil vielleicht ist das aus der Schweiz auch ein bisschen schwerer nochmal zu betrachten, muss ich wirklich sagen. Hier war es sehr interessant. Am Anfang stand ja zur Debatte, ob die Schweiz Teil der Koalition würde. Und es wurde stark von der Konkordatsregierung sozusagen reingebracht. Aber die Meinung kippte innerhalb 2 Wochen. Zwar sehr zu sehen, und dass der Neutralitätsgedanke blieb eben doch
Erhalten.
erhalten, und ich finde, auch guten Argumenten. Da wird ja immer so gesagt, ja, die Schweiz hält sich aus allem raus und so. Stimmt, ist auch ein bisschen eine behäbige Haltung dabei oder eine sehr vorsichtige Haltung, um es positiver zu bringen. Aber man braucht einen Ort, in dem man verhandelt.
Ja,
Ja, das ist ja das ist der ursprüngliche
man braucht
Gedanke.
irgendwann auch den neutralen Boden, auf dem man sich treffen kann,
Das
weil man
meine
kann
ich,
sich
das
ja
meine ich.
ungünstigerweise zu Friedensverhandlungen auf Grund und Boden von jemandem treffen, der Kriegspartner oder Unterstützer auf irgendeiner Seite war. Deswegen ist neutraler Boden gar nicht so schlecht. Ja.
Ja,
Und die Schweiz ist dafür prädestiniert.
und was ich gelernt habe hier, als sozusagen eingewanderter Deutscher, was viele Schweizerinnen und Schweizer auch so gar nicht auf dem Schirm haben, aber was von denen, die drüber nachdenken, sehr bewusst auch gepflegt wird, ist, dass Neutralität kein Substanzbegriff ist, sondern Relationsbegriff. Das heißt, ich bin neutral in Beziehung auf jemanden. Das heißt, Neutralität heißt nicht, ich kappe Beziehungen und bin einfach nur für mich und bin irgendwie selbstisch in mich
Das
eingeschlossen.
wäre Isolation.
Ja, genau, oder Ignoranz oder Borniertheit oder sowas. Ja, sowas, das wird ja den Neutralen oft vorgeworfen, ne? Ihr interessiert euch nicht dafür, ihr haltet euch raus oder sowas. Aber dass es nicht raushalten heißt, sondern eine andere Relation einzunehmen, ein anderes Verhältnis. Denn neutral bin ich in Bezug auf jemanden oder auf etwas und nicht einfach nur schlechthin. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, der geht völlig verloren.
Ja. Leider Gottes, aber vielleicht erleben wir auch wieder andere Zeiten. Der Krieg muss ja irgendwann enden. Und dann wird auch vielleicht über Frieden und Neutralität und den Wert davon wieder ganz anders gesprochen. Herr
Ja, aber
Hinrichs.
wie sang Mutter Courage, mit seinem Glück, seiner Gefahr, der Krieg, der zieht sich etwas hin. Der Krieg, er dauert 100 Jahre. Also man kann es auch in einem etwas betrüberen Licht sehen.
Das ist kein Podcast, der betrüblich endet. Herr Hinrichs, es war mir eine große, große Freude. Und ich stelle Ihnen die Frage, die ich allen Gästen zum Ende stelle. Haben Sie noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube, ich bin kein Mensch der Botschaften.
Das ist auch völlig in Ordnung. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Grüße in die Schweiz, in die neutrale Schweiz.
Danke
Und
sehr.
ich freue mich schon, vielleicht mal Ihr Buch über Philosophie der Revolution zu lesen, weil das hat mich dann doch ein bisschen angefixt, jetzt nach diesem Buch mal was zum Thema Revolution zu lesen.
Nein,
Dankeschön.
das freut
Bis
mich.
dann.
Danke sehr.
Tschüssi.
Ade.